Schönen guten Dienstagmorgen allerseits.
Ja, wir sind wieder da. Wir wollten das eigentlich nicht groß ankündigen, machen wir auch nicht. Wie viele Stunden hat der Tag, Felix?
Ja, das ist ja wohl eine meiner leichtesten Antworten hier zu geben. Das sind natürlich 24.
24 Stunden, richtig. Wie viel Zeit brauchen wir jetzt für den Schlaf?
Also, ich glaube, so als üblich gelten 8.
8, sehr gut. Was braucht auch ungefähr 8 Stunden am Tag?
Natürlich die Vollzeitarbeit.
Die Arbeit. Ja, ja, was bleibt übrig? Wie viele Stunden haben wir noch?
8 minus 8 minus 8 sind 8 übrig.
8 sind übrig. Da brauchen wir auf jeden Fall jede Menge Zeit für Instagram.
Ja, Bildschirmzeit, mal gecheckt.
Bildschirmzeit geht auf jeden Fall eins bei drauf. Dann kochen vielleicht nochmal oder McDonald's,
je nachdem. Oder Lieferando.
Lieferando. Ja. Auf Klo gehen, bei mir auf jeden Fall viel Zeit.
Hier bei mir natürlich nicht. Ja. Bei mir wird frische Blumenerde durch den Bauchnabel abtransportiert. Von kleinen Elfen des Nachts.
Ja, genau. Deswegen, also ein paar Stunden bleiben übrig für das Konsumieren von Kultur.
Ach so, das machst du dann in deiner Restzeit.
Ja, das ist die Freizeit. Die Freizeit, die nutzen wir, um Kultur zu konsumieren. Filme, also Kino natürlich, die kennen es. Kino, Theater.
Streaming
auch. Ja. Theater, Musik. Das ist auch so ein Hobby von mir. Podcasts.
Mal auch mal eine Zeitschrift lesen.
Ich lese ein Buch gerne.
Ein Buch, ja.
Ja. Artikel im Internet lese ich nicht mehr so viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat man am Anfang ja immer noch gesagt, so, ich lese eigentlich auch, ich habe mein Handy, aber da lese ich auch ganz viel. Stimmt überhaupt nicht.
Nee, stimmt. Das war mal die Ausrede. Nee, ich lese ja auch viel. Lese ja viele Nachrichten.
Genau, und deswegen, klar, Musik, klar, Theater, klar.
Ja, klar.
Theater, Oper.
Auch mal ein Ballett.
Auch mal ein Ballett. Und gut, wenn wir aber nicht so viel Zeit haben jetzt für, weil es sind ja einfach, stell dir mal vor, wir haben jetzt immer noch 3 Stunden Zeit, die Oper geht aber 4 Stunden, haben wir ein Problem, oder?
Ja, 4 Stunden, das wäre dann der Ring oder ein Teil vom Ring, glaube ich, ne?
Ja, von Wagner. Wagner,
das ist ja Bayreuth.
Classic-Länge für so eine Oper.
Ja, für so eine, also für eine Wagner-Oper, ja. Ich glaube, so eine Barockoper, da ist man auch mal in stramm 40 Minuten durch.
Okay, alles klar. Dann nehmen wir die, auf jeden Fall Kultur, die man irgendwie schneller konsumieren kann und nicht, was darf sie auf keinen Fall sein?
Boring.
Boring, genau, sie sollte unterhalten und auch nicht zu
anstrengend.
Anstrengend sollte sie auch nicht sein. Nee. Warum nicht? Weil wir
Stress.
Weil ich will mich erholen. Du willst dich erholen. Richtig. Warum möchtest du dich denn erholen in dieser Zeit?
Damit ich wieder gut worken kann und productive bin am nächsten Tag.
Nächsten Tag musst du nämlich wieder früh aufstehen, ab zur Arbeit.
Ja. Wieder ans Rohr. In Stollen.
Ja, ich muss mir wieder was ausdenken und so. Das ist ja alles, geht ja früh los, auch bei mir.
Auf jeden Fall.
Genau. So, das sollten wir mal im Hinterkopf behalten, denn heute wird es ernst. Ich habe in der Auseinandersetzung mit diesem Thema hin und wieder wirklich schlechte Laune bekommen, denn ich musste mir eingestehen, dass ich auch geprägt bin von einem Philosophen, der das festgestellt hat, was wir gerade durchexerziert haben, nämlich wem?
Jetzt wahrscheinlich nicht Sokrates, ne? Wahrscheinlich möchtest du hinaus auf Theodor Wiesengrund Adorno, oder?
Genau.
Okay, jetzt erhöht sich gerade die Abschaltgefahr. Also, jetzt haben wir ein bisschen länger Sommerpause gemacht. Und jetzt melden wir uns wieder mit einem philosophischen Thema. Die Leute haben wirklich schon KI durchlitten, GEMA und jetzt Adorno.
Ja, wir müssen auf jeden Fall auch aufpassen, dass wir das in einfacher Sprache machen.
Denn, genau.
Das ist jetzt nicht im Sinne der Sache so. Ne?
Ja.
Aber da kann man gleich den ersten Podcast empfehlen. Es gibt nämlich schon einen Podcast in einfacher Sprache zum Thema Adorno für Kinder.
Ja, den habe ich dir geschickt.
Der ist ja wirklich großartig. Also Philosophie to go. Wirklich großartige Vorarbeit haben sie geleistet.
Sehr gut.
Habe ich auch gleich mehreren Kindern weitergeschickt.
Wie heißt der?
Philosophie to go.
Philosophie to go, also genau. Da seid ihr eigentlich gut vorbereitet. Genau, Adorno findet man viel drüber. Es gibt übrigens auch eine so eine Oi-Punk-Band, die heißt Oidorno.
Echt?
Ja.
Buongiorno, Adorno.
Ja, genau. Also wir machen jetzt aber Adorno in unterhaltsam, ne? Also
ja, soweit es das möglich ist. Wie gesagt, in der Auseinandersetzung mit ihnen bekommt man manchmal schlechte Laune, gerade weil er ja wirklich so Nostradamus-ähnliche Voraussagungen hat, was die Kulturindustrie angeht, unter der wir teilweise heute immer noch leiden. Also da hat er wirklich Dinge erkannt, die mich in meinem Alltag nach wie vor total beschäftigen. Wir haben uns in diesem Podcast schon öfter despektierlich über ihn geäußert und ich glaube, unsere Meinung hat sich etwas geändert in den letzten Wochen über ihn. Kann das sein?
Ich hab das Gefühl, du hast das immer alles viel persönlicher genommen, denn genau, Adorno kommt immer wieder vor, gerade in dem Jazz-Podcast, weil das ist ja ein offenes Geheimnis, Adorno mag keinen Jazz. Hat er auch viel drüber geschrieben. Genau, jetzt hast du aber schon mehrere Fremdwörter benutzt. Nostradamus, Kulturindustrie und so. Mhm. Wir müssen ja jetzt erstmal Peter Lustig-mäßig einsteigen, ne? Mhm. Und vielleicht auch sagen, was an Adorno so interessant ist. Für uns alle.
Ja, bitte, leg los.
Genau, wir kommen immer wieder auf Adorno, wenn man uns mit Kultur auseinandersetzt, weil Adorno tatsächlich da sehr ergiebig ist. Das ist auch, mir fällt jetzt auch kein anderer so Philosoph, großer Denker, Publizist ein, Soziologe, was auch immer der alles ist, Universalgenie, der so viel sich mit so der Kultur der Gegenwart des 20. Jahrhunderts beschäftigt hat. Deswegen immer wieder Adorno.
Ja, so richtig um ihn rum kommt man nicht.
Genau. Und ich war neulich, ich war im Sportverein und schickte dir irgendwas und dann schrieben wir so hin und her und du, genau, schicktest mir dann so ein Adorno.
Ich habe gesagt, ich war im Urlaub und habe gedacht, ich habe jetzt angefangen Adorno zu lesen und ich dachte halt erst so mit dem Ziel, ja, kenne deine Feinde.
Ja, weil du bist ja immer noch beleidigt.
Ich bin
immer noch
beleidigt, weil er halt den Jazz nicht verstanden hat und so doof findet. Und dann fing ich an so zu lesen und das war auch so geil, weil ich habe, glaube ich, die ersten Seiten gelesen und dir geschrieben, ich lese das jetzt gerade. Ja. Und Felix kam irgendwie zurück mit so einem Batzen an Hausaufgaben. Hier, den Podcast musst du hören und hier das und das und das musst du lesen. Und so wurden erstmal große Aufgaben gesetzt, bevor ich mich überhaupt zu diesem Thema äußern darf. Ja. Vielen Dank, das habe ich natürlich alles gemacht.
Ja, ich bin ein Lehrerkind, da gibt es immer Hausaufgaben. Ich meine, du warst ja auch bei meiner Mutter im Deutschunterricht, du müsstest das eigentlich kennen. Da gibt es immer noch eine Literaturempfehlung. Da komme ich nicht aus meiner Haut.
Ja.
Ist bei mir auch so, dass ich des Öfteren in meinem Leben immer mal wieder so zirkulierend mich so mit Frankfurter Schule, kritischer Theorie, Adorno und so beschäftigt habe. Das ist nur wirklich, es ist wirklich so umfangreich, da kann man wirklich alle paar Jahre wieder rein.
Ja.
Und wird dann noch irgendwas finden. Also es ist tatsächlich eine sehr ergiebige Denkströmung.
Ja.
Aber ich gehe jetzt vielleicht auch gerade, wir nehmen schon wieder zu viel voraus. Ich erzähle mal dir ein bisschen und den Impros, wer eigentlich Adorno ist.
Ja.
Nämlich Adorno, der ist als Theodor Ludwig Wiesengrund, das ist sein eigentlicher Nachname, ist der geboren 1903 in Frankfurt in eine großbürgerliche Familie. Sein Vater war nämlich Weingroßhändler. Also da war der Keller voller Wein. Wichtig ist natürlich jetzt auch im Rahmen der Zeitgeschichte, sein Vater war Jude, also aus einer jüdischen Familie, jetzt kein praktizierender Jude, ist dann auch zum Protestantismus konvertiert. Aber das ist wichtig zu wissen. Die Mutter ist katholisch und die war Sängerin. Aha. Also hat so klassische Musik gesungen und ist lustigerweise die Tochter eines mittellosen Fechtmeisters aus Korsika, der sich dann irgendwann in Frankfurt niedergelassen hat. Das ist doch nochmal cool. Das ist doch richtig noch 19. Jahrhundert. Ein Fechtmeister.
Ein Fechtmeister.
Als Großvater.
Ja.
Genau. Und der Nachname der Mutter ist Adorno.
Ja.
Und da hat er sich halt irgendwann überlegt, ich nenne mich Theodor Adorno, beziehungsweise Theodor W. Adorno. Theodor, ja. Da wurde quasi der eigentliche Nachname zum Mittelnamen.
Ja.
Genau. Adorno, der, also wie gesagt, großbürgerliches Haus, früh mit klassischer Musik natürlich in Kontakt durch seine Mutter. Gute Bildung genossen, in Frankfurt studiert, Philosophie, Soziologie, Psychologie, Musikwissenschaften. Dann hat sie ihn irgendwie gepackt, er ist nach Wien, hat sich auch so im Kreis der Neuen Wiener Schule da rumgetrieben, hatte auch so Kompositionsunterricht bei Alban Berg und eigentlich war sein
Berufsziel... Wer ist Alban Berg? Das würdest du mich jetzt fragen.
Wer ist Alban Berg? Das ist einer der Schüler von Arnold Schönberg, dem Erfinder der Zwölftonmusik, auch hier schon gibt, habt ihr auch, würdet ihr auch in diversen Folgen.
Ja. Hat auch ein Schachspiel erfunden.
Also, das, da werdet ihr uns auch in der Vergangenheit öfter schon über Schönberg irgendwie kokett herziehen haben, hören können. Ich kann leider das nicht so gut, diese langen Sätze bilden.
Doch, das war super. Das war
echt klasse. Ja? Ja. Also eigentlich, und er hat sich aber auch so mit Kompositionen beschäftigt, hat auch selber ein bisschen komponiert, hat dann habilitiert in Frankfurt und war dann eigentlich so, vor allen Dingen so dann auch so in linken Kreisen an der Uni unterwegs. Also das heißt zu der Zeit Marx, aber der fand auch Psychoanalyse interessant, also Sigmund Freud, das war halt natürlich auch der heiße Scheiß so in den 20er, 30er Jahren, ist dann 34 erstmal nach England und dann in die USA migriert wegen den Nazis, weil Halbjude und deswegen zur Migration gezwungen. Und jetzt sitzt er in den USA, ich glaube in Los Angeles und schreibt zusammen mit Max Horkheimer erstmal eines der zentralen Werke, die Dialektik der Aufklärung. So,
ja.
Das ist vielleicht was, das hat man vielleicht schon mal gehört. Dialektik ist eigentlich so ein Begriff, den gibt es bei Hegel. Also Dialektik heißt eigentlich, so gibt es einfach übersetzt sowas wie Widersprüche. Also da geht es immer darum, da geht es viel dann bei Hegel um Geschichtsphilosophie. Da geht es dann quasi darum, es gibt gegensätzliche Strömungen, These, Antithese, Synthese, so heißt das dann später bei Marx.
Das ist ja sowas wie ein Kompromiss, ne?
Genau, ein Kompromiss. Also, aber es geht halt quasi immer so um die Entwicklung der Geschichte. Also, es gibt so zwei Kräfte, die kämpfen und daraus entsteht was Neues.
Ja, damit hat es Adorno selber ja nicht so.
Genau, weil was jetzt nämlich passiert ist, man muss sich vorstellen, das ist eigentlich ein linker Denker. also sehr geprägt vom Marxismus, auch so von Vernunftsphilosophie, Kant und sowas. Und der ist jetzt plötzlich, sitzt er im Exil und guckt nach Deutschland und hat eigentlich gesagt, wieso, aber es gibt doch die Aufklärung, es wird doch immer alles immer besser, wir sind doch quasi vernunftbegabte Wesen, wieso passiert jetzt sowas wie der Faschismus? Ja. Oder auch der Stalinismus in, also wieso entwickelt sich jetzt gefühlt die Menschheit zurück? Das ist eigentlich der ganz interessante Gedanke, deswegen auch Dialektik der Aufklärung, also quasi so der Widerspruch, ja, der Aufklärung. Das heißt, und er bringt dann auch so die Psychoanalyse ins Spiel, dann wird auch so zum Beispiel der autoritäre Charakter wird untersucht, ob Leute so besonders obrigkeitshörig sind und zum Beispiel so den Nazis verfallen können, Führerfiguren. Und die betrachten jetzt auch mit Hilfe der Psychoanalyse und so betrachten die jetzt so ein bisschen die Geschichte der Aufklärung und der Vernunftwerdung und finden dann raus, ach, das ist auch irgendwie was ganz schön Widersprüchliches. Da geht's halt auch mal zurück. Also eine Befreiung von irgendwas Altem kann dann auch wieder zu einer neuen Herrschaft führen. Und auch so dieses Vernunftdenken, das kann wieder zu Unfreiheit führen.
Auch Entwicklung kann dafür benutzt werden, also technische Entwicklung kann, genau, dafür benutzt werden, dass sie halt ja eigentlich uns zurückwirft,
genau, in
barbarisches Zeitalter, wie zum Beispiel die Dampflokomotive. Genau. Das ist das klassische Beispiel. Ne? Kann viele Leute, für viele super, kann sich fortbewegen, ist schneller, ja, von A nach B, aber fährt zum Beispiel auch Leute in KZs.
Genau. Und wir sind dann auch immer weg von der Natur, das ist auch so ein Thema. Also auch so von der, also es ist auch nicht jeder Fortschritt immer automatisch gut. Und deswegen geht es jetzt die ganze Zeit immer um kritisieren, Widersprüche aufzeigen. Also auch, was man heute so als Ideologiekritik versteht, dass man so sagt, ah, hier hinter einer bestimmten Denkströmung, da steckt eine gewisse Ideologie, deswegen machen die das, deswegen reden Leute so. Das ist alles so ein bisschen beheimatet in so der Frankfurter Schule, also in dieser, ja, kritischen Theorie. Also da heißt ja auch kritische Theorie, weil einfach sehr viel kritisiert wird. Es gibt jetzt auch von Adorno und Horkheimer und so, da gibt es gar nicht so viele so Angebote, wie es geiler wäre, sondern es wird eigentlich vor allen Dingen erstmal viel kritisiert. Und warum, genau, das jetzt für uns interessant ist, ist Adorno sitzt jetzt in den USA immer noch, ja, schreibt an der Dialektik der Aufklärung und schreibt dann auch ein langes Kapitel über die Kulturindustrie. Und da, weil er hat jetzt gesehen, okay, die Nazis, die benutzen ja irgendwie Kultur für ihre Macht, die Sowjets benutzen das auch, aber jetzt ist er in den USA und er sieht da, es gibt quasi auch im Kapitalismus eine ganze Industrie um die Kultur rum. Man muss sich vorstellen, der ist 1903 geboren, da gab es noch nicht so richtig Schallplatten, da gab es auch noch nicht so richtig Kinos und Film. Und der hat das quasi, das ist alles in seiner Lebzeit entstanden und er sieht jetzt plötzlich, da gibt es eine riesige Industrie. Mhm. Und jetzt sagt er nämlich so ein bisschen, Kultur ist gar nicht so frei. Er wünscht sich nämlich eigentlich, dass so Kunst und Kultur, das ist sowas ganz Freies, Emanzipierendes, was den Menschen zu Erkenntnis bringt, ja, wo er sich dran weiterentwickeln kann, inspirieren lassen kann. Und er sieht aber, da ist jetzt so ein Kulturapparat und eigentlich ist das so eine große Verdummungsmaschine.
Ja. Beziehungsweise ich stieg mit dieser Frage ein, wie viele Stunden hat der Tag, weil er genau erkannt hat, ja, wir haben nur eine begrenzte Zeit und eine begrenzte Funktion für Kultur,
ja,
in unserer Gesellschaft. Und die Kultur wird automatisch so hergestellt, beziehungsweise spült nur die in den Erfolg hinein, ja, die halt genau das bedienen, nämlich die Regenerationsmöglichkeiten, mhm, das Bedürfnis nach Regeneration und das Bedürfnis nach Unterhaltung.
Genau.
Ich finde es auch nochmal kurz wichtig zu sagen, Ideologiekritik, du hast den,
ja,
benutzt diesen Begriff. Als ich angefangen habe, darüber zu lesen, merkte ich, wie sehr ich davon eigentlich geprägt bin, weil man ja aus dieser, in Hamburg irgendwie, wie man so Popkultur wahrgenommen hat, wurde, mhm, ja, schon wahnsinnig viel gelabert, ja, über die Bedeutung von Popkultur und was es halt zu bedeuten hat, dass, ja, Kultur auf eine bestimmte Art und Weise sich geriert. Das finde ich halt irgendwie erstmal spannend, dass die beiden halt eigentlich ja nicht sagen, ja, wir hätten gern die Kultur anders, sondern sie erkennen oder fragen, ja, was sagt es eigentlich über uns oder die Gesellschaft aus, mhm, dass bestimmte Geschichten auf eine bestimmte Art und Weise erzählt, genau, werden? Bestes Beispiel bei den beiden von Philosophie to go, war ich so gut, sehr gut, Harry Potter.
Ja.
Die Muggel können ja zaubern, warum sind die Weasleys arm? Die könnten doch die Armut einfach wegzaubern. Aber nein, wir nehmen das einfach so hin, dass das da nicht passiert. Mhm. Und die Frage ist jetzt nicht, können die das mal bitte umschreiben und eine bessere Geschichte daraus machen, sondern, ja, was erzählt es uns eigentlich, dass wir das überhaupt nicht in Frage stellen? Das, genau, ist so, das ist Ideologiekritik, ja, im Kurs.
Da komme ich gleich nochmal zu mit dieser, wie man geprägt ist von so einer Denkweise. Er ist eigentlich die ganze Zeit nur am Dekonstruieren und im Prinzip ist er so eine Art Proto-Rant- Master.
Ja.
Also der Ranch Grandmaster. Also es ist wirklich ein einziges Verriss und Gemecker. Ja. Und aber auch geil an ihm finde ich auch Equal Offender. Also jetzt mit der Ideologiekritik. Er findet natürlich die Popmusik oder die leichte Musik heißt das bei ihm oder die Unterhaltungsmusik. Die findet er blöd, weil die Leute dumm macht und so anspruchslos ist. Er findet aber auch die Hochkultur blöd.
Er findet die auch blöd, ja.
Weil die auch elitär ist und Distinktionsgehabe und so. Und das ist nämlich genau das, was du sagst. Wir hatten neu drüber gesprochen und waren da uns total einig, dass so, wenn man so aufwächst mit so einer bestimmten Art von Musikjournalismus ja. oder auch so bestimmten so Indie-Kreisen, findet man aber auch im Hip-Hop, in Punk-Szene, ja. in Jazz-Szene, du findest überall so, ja, es ist viel Gemotze. Es ja. ist also viel Abgrenzung.
Ja, und den Willen nach Dekonstruktion.
Ja, ne? genau. Ja. Und so, genau, es ist dann irgendwie, da gibt es dann hier Nazi-Musik und kommerziell und so. Ja. Und das ist eigentlich, auch wenn man jetzt gar nicht direkt mit Adorno zu tun hatte, hat man doch, ist auch, ich weiß nicht, ob das auch speziell die deutsche Gesellschaft ist, ist man doch sehr geprägt von so einem Denken.
Auf jeden Fall.
Ja. Ist übrigens auch, das ist sehr interessant, wie er schreibt. Das ist wirklich wahnsinnig kompliziert geschrieben.
Ja.
Das ist wie so eine Kunstsprache. Also das ist auch irgendwie, glaube ich, beabsichtigt. Mhm. Auch das ist irgendwie ja was man so im Musikjournalismus.
Ja, mach mal die Specs auf.
Ja, so, mach mal die, ne? genau, ja. oder so.
Genau, das ist etwas, womit wir auch irgendwie, würde ich sagen, groß geworden ja. sind. Ich meine, ja gut, jetzt nehmen wir es beim Namen Hamburger Schule, Frankfurter Schule.
Ja, ja, klar.
Also das ist ja jetzt nicht ohne Grund so ähnlich so benannt.
Ja.
Ja, ich glaube auch, weil die waren sich dieser Parallelen schon bewusst. Also es gab da einen ähnlichen Willen zur Dekonstruktion. Da dachte ich auch, wie normal das für
ja,
uns
ja.
ist. Ne?
Genau.
Fand ich auch interessant. Oder und hab da so auf einmal gemerkt, so da, ja, das ist etwas, da kann ich total dran andocken.
Ja, na klar, das ist ja auch so interessant. Dass das, obwohl das erstmal so abgehoben klingt, hier Frankfurter Schule, Adorno, so ein toter Philosoph. Nee, das ist alles immer noch ganz schön präsent. Also,
ja, ja. also auf mehreren Ebenen würde ich auch sagen, hat Adorno das Bild zur Kultur der Nachkriegszeit auf jeden Fall stark geprägt.
Ganz stark.
Genau, was das angeht, dachte ich auch, bedient Adorno da durch seine Ausdrucksweise, weil du es ja meinst, er schreibt so kompliziert, eventuell eigentlich genau das, was er selber kritisiert. Also die Aussagen sind ja nicht so kompliziert wie die Art, wie seine Art zu schreiben und sich auszudrücken. Und ist er vielleicht auch deswegen so beliebt gewesen.
Ja, natürlich, weil man sich auch so schlau fühlen
genau,
kann.
Man kann nämlich seine Aussagen verstehen, obwohl sie so verschachtelt ausgedrückt werden. So, wir fühlen uns klug, weil wir ihn trotz seiner Ausdrucksweise verstehen. Und bedient das nicht ein Bedürfnis so nach so einem Distinktionsgehabe unter Kulturschaffenden oder so Kulturkonsumenten aber auch? Also was er ja selber, wir werden später drauf kommen, mit seiner Beschreibung des Kulturkonsumenten, das ist ein Begriff, den er prägt, eigentlich ja selber unerträglich findet.
Ja, natürlich, absolut. Aber das ist so interessant, das ist so ein bisschen jetzt in den, so mit Ende des Fernseh- und Zeitschriftenzeitalters ist das so ein bisschen zurückgegangen. Aber ich kann mich schon noch erinnern, auch so an diesen Typus des öffentlichen Intellektuellen.
Ja.
Das so, also ja, also es war ja schon noch in den frühen 2000ern so, wenn man die Harald-Schmidt-Show angemacht hat, dass dann irgendwie ja so ein Theaterintendant oder Buchautoren zu Gast sind und dann wird so schlau geredet. Ja. Das ist so ein bisschen zurückgegangen. Ne? Also jetzt das ist wahrscheinlich der schlauste populäre Philosoph ist dann noch, wie heißt der mit der
Richard Precht.
Ja, Precht oder so. Und der redet ja ganz normal.
Ja.
Also, oder ich weiß nicht, wen es da noch so, mir fällt da wirklich auch niemand ein, vielleicht mal irgendwie so.
So, es gibt noch einen anderen, wie heißt der denn? Ist egal.
Ich weiß auch gar nicht. Nee, aber es ist jetzt nicht heutzutage nicht mehr so, dass man den Fernseher einschaltet und dann sitzen immer so
Philosophen darum.
Ja, also genau, aber so literarisches Quartett oder sowas. Ja. Sowas lief ja früher wirklich noch im Fernsehen und dann, das war auch so eine bestimmte Sprache, die, glaube ich, wirklich auch geprägt ist durch Frankfurter Schule. Das wurde dann auch viel von den 68ern gelesen und den folgenden und so,
klar. Ja, er hat ja auch direkt die Jugend angesprochen. Also er war viel im Fernsehen und bespielt ja eigentlich so diese Aufmerksamkeitsökonomie, die er selber kritisiert, hervorragend.
Absolut.
Sozusagen er ist ein medialer Philosoph, der sich an dem sich die Jugend orientierte und also war eigentlich in Deutschland ähnlich populär wie so in Frankreich gleich Sartre oder so, den ja auch jedes
Mal. Ja, genau. Ja, das ist vergleichbar, glaube ich. Was aber auch total interessant ist, man findet bei YouTube auch wirklich viel so Audiomaterial, wo er über irgendwas redet oder Interviews. Und das Interessante ist ja auch, die gesprochene Sprache von Adorno ist ja auch wie die Schriftsprache. Man weiß ja auch gar nicht genau, ob der das vorformuliert hat oder ob der das sich gerade ausdenkt, weil der ja wirklich, er spricht ja, wie er schreibt. Also so lupenreine Schachtelsätze.
Ja. Ich wollte nur kurz noch sagen, dass halt, wenn wir ihm das jetzt vorwerfen würden, wenn wir jetzt sagen würden, hier, pass auf, du bedienst doch genau das, was du selber irgendwie blöde findest, ja. Dann würde er sagen, ja, stimmt. Da hat er sich eigentlich einen guten Segway zurechtgelegt, nämlich welchen?
Genau, das ist die Adorno-Catchphrase. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. Ihr müsst ja immer sagen, Adorno, ah ja, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
Absolut. Und das Ganze ist ja das Unwahre. Also ja. Das System quasi, genau. Das ist ja das Unwahre. Es genau. Gibt darin kein Leben im Falschen. Deswegen, genau. Da würde er sagen, ja, deswegen kann ich den.
Ja, aber das ist ja auch das ist ja wie mit den Widersprüchen. Das ist ja wie, also das findest du ja heute noch, wenn so, also jetzt auch auf so einer ganz vulgären Ebene höre ich das ja heutzutage noch in so irgendwie einem, ich weiß das noch, irgendwie, es gab mal so ein unsägliches Interview bei Hotel Matze mit diesem Schauspieler von Jerks, nicht ja. Christian Ulm, sondern der andere, sein Sidekick.
Ja.
Und dann reden die so darüber, dass er ja immer noch Fleisch isst, obwohl man das nicht darf.
Fadi Yadim.
Und dann sagt Fadi Yadim, ja, aber es ist ja auch so, ja, man muss auch mit den Widersprüchen leben und so. Das ist ja immer, also das ist die ja
Widersprüche
auch,
muss man aushalten.
Ja, aber das ist ja was man heute immer so hört. Also auf so einer wirklich vulgären, primitiven Ebene, wenn man irgendwie Leute irgendwelche Ansprüche, irgendwelche Ideale haben und dann machen sie irgendwas, was dem vermeintlich widerspricht. Ja, es ist ja auch, wir leben ja in Widersprüchen und so. Das ist also, aber das ist auch, irgendwie ist das auch Post-Adorno.
Absolut.
Also, oder ja, man findet sowas. Ja,
dadurch wieder. Kann man sich gut entschuldigen, wenn man irgendwie so selber weiß, dass man irgendwie Verwertungslogiken unterliegt. Auch ein Begriff, den er
Verwertung, genau, das sagt
er. Benutzt.
Geht ja auch super als Musiker immer. Ja, wir unterliegen ja auch bestimmten.
Verwertungslogik. Ja.
Einfach merken und hin und wieder mal raushauen.
Ja, genau, ist immer gut.
Also, aber da kommen wir mal ein bisschen zum Ding um das, was wir nämlich jetzt, wir wollen jetzt nicht hier 10 Folgen über Adorno reden, nur es gibt ein ganz interessantes Buch, was ich nicht kannte von Adorno, auf das du mich brachtest, und das nennt sich Die Einleitung in die Musiksoziologie.
Ja.
Das ist ein Buch, 12 Kapitel, wo er eigentlich abrantet über jeden Bereich der Musikindustrie. Gibt's Kapitel, leichte Musik. Aber auch das Orchester kriegt sein Fett weg.
Absolut.
Dirigenten, ja. Spoiler Alert, braucht man gar nicht.
Ja.
Die Kammermusik. Ja. Also er findet eigentlich alles scheiße. Er hat einen Softspot. Er findet nur eine Sache immer ganz gut, kommt immer gut weg. Die zweite Wiener Schule.
Ja, genau.
Das findet eigentlich, also Schönberg kommt eigentlich immer gut weg.
Am liebsten ist ihm Schönberg, genau.
Genau.
Aber das ist ja auch klar, weil Schönberg ja tatsächlich ein System geschaffen hat, das halt ja genau das macht, was er will. Er möchte nämlich eigentlich kulturelle Inhalte, die sagen, pass auf, es muss nicht so sein, es könnte ja auch ganz anders sein. Und das macht Schönberg ja wirklich bis zur Vollendung und sagt so, nee, hier, Funktionsharmonik und so Kram, habe ich nichts mit am Hut.
Ja.
Ich erfinde einfach ein neues System und versuche darin, Ästhetik auszudrücken oder zu schaffen. Und das ist natürlich etwas absolut in seinem Sinne.
Absolut.
Nur das Problem ist ja natürlich, dass das halt anstrengend ist.
Es ist halt super anstrengend.
Und deswegen ist es halt nicht erfolgreich. Und das liegt auch schon wieder woran? Am
Widerspruch?
Am System.
Ja,
Schweinesystem.
Am Schweinesystem,
genau.
Also wobei man natürlich auch, da muss man ja sagen, das weiß man heute, die Musik, die man so bis 25 gehört hat, die prägt einen ja so sein Leben lang und er ist ja relativ früh da eingestiegen in die 12-Ton-Musik und das hat ihn wahrscheinlich sehr erwartet. Ist der Soundtrack seines Lebens.
Ja, absolut. Genau. Also Adorno ist auf jeden Fall so ein pophassender Popstar der Philosophie.
Genau.
So.
Also wir haben ja aber dieses Buch und eigentlich wollen wir, was wir mal machen wollten, das vielleicht erinnert das so ein bisschen an unsere Snob-Folge, die wir mal gemacht haben. Es ist eigentlich nur das erste Kapitel. Das ist ganz interessant. Das heißt die Hörertypen oder Typen musikalischen Verhaltens
nennt er das.
Genau, ja. Und da unterscheidet er jetzt nämlich 8 verschiedene Arten von Rezipienten von Musik. Ja. Und irgendwie dachten wir, das ist irgendwie ganz heiter.
Ja.
Sich damit mal zu beschäftigen und willst du uns die mal vorstellen?
Genau.
Also was Adorno überdenkt über die verschiedenen Hörertypen.
Ja, ich werde erstmal sie einzeln nennen.
Ja.
Und dann gehen wir sie aber mal im Detail durch, okay?
Sehr gut.
Also von 1 bis 8. Zum ersten haben wir den Experten. Auf 2 der gute Hörer.
Ja.
Auf 3 der Bildungskonsument.
Ja.
Auf 3 der Emotionale.
Der 4.
Auf der 4, der Emotionale. Auf der 5. Der Ressentiment-Hörer.
Ja.
Sehr gut. Es kommt jetzt die 6 und dem widmet er eine eigene Kategorie, nämlich der Jazz-Fan.
Der Jazz-Fan, ja.
Ja. 7 Musik als Unterhaltungshörer.
Ja.
Und 8 der Gleichgültige.
Ja. Jetzt alle mal kurz überlegen an den Endgeräten, erstmal so intuitiv, wo ihr euch einordnen würdet. Ich würde mal sagen, ich glaube, die Impros sind eigentlich durchgehend Typ 1 und 2, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Eigentlich alle Experten. Ja.
Oder gute Hörer.
Aber freut euch nicht zu früh, denn alle kriegen einen weg.
Alle kriegen einen weg, genau, das ist das Schöne. So. Steig doch mal ein.
Okay, der Experte. Das ist eigentlich, wie er meint, der professionelle Musiker.
Ja.
Er versteht von innen heraus Struktur der Musik. Als erste Gegenfrage hatte ich da gleich, ja, was ist denn mit diesem perfekten Herunterspiel von Notenmaterial so als Gegenthese? Aber egal, können wir gleich.
Ja.
Ach so, ja, es gibt ein Problem mit ihm, oft Reduktion auf technische Meisterschaft, also ja. Perfektes Herunterspielen. Negativ wäre ihm anzulasten durch extreme Spezialisierung sozial und ästhetisch naiv, außerhalb seines Fachs borniert und pseudo-orientiert. Und das auch so ein Negativbeispiel für ihn ist so, dass dann Avantgardisten auch anfangen, irgendwie Jazz interessant zu finden.
Ja.
Das gefällt ihm überhaupt nicht.
Genau. Aber der Experte ist wirklich für ihn der omnipotente Hörer, der wirklich in seinen Worten, dass man auch mal diese Sprache hört, während er dem Verlauf auch verwickelter Musik spontan folgt, hört er das aufeinanderfolgende, vergangene, gegenwärtige und zukünftige Augenblicke so zusammen, dass ein Sinnzusammenhang sich herauskristallisiert.
Ah.
Also der hört auch Verwicklung des Gleichzeitigen, also komplexe Harmonik und Vielstimmigkeit, fasst er distinkt auf. Ja. Die voll adäquate Verhaltensweise wäre als strukturelles Hören zu bezeichnen.
Ah, ja.
Also der checkt alles. Ja. Also wo man sagen muss, also fühle ich mich selber auch weit von weg.
Ja.
Also da, also so ein Jakob Collier oder sowas, ja, dem man so irgendwas vorspielt und dann kann er sofort nachspielen, ja, oder so in jedem Detail. Also es ist auch ein hehrer Anspruch. Also ja, würde schon mal sagen, natürlich, wer professioneller Musiker ist und vielleicht auch mit ein bisschen Erfahrung, der ist in der Lage, genau, Form zu hören oder ja,
Struktur,
Harmonik,
ja, genau, Struktur der Musik zu erkennen.
Genau.
Sicherlich ist es kein Zufall, sondern liegt im Zug der Spezialisierung selbst, dass viele von ihnen, sobald sie mit Fragen jenseits ihres Fachbereichs konfrontiert werden, naiv und borniert sich zeigen, bis zur völligen Desorientiertheit und bis zur abwegigen Pseudo-Orientierung. Also
Fachidioten.
Was dadurch entstehen kann, und das gefällt ihm überhaupt nicht, dass halt, genau, Avantgardisten dann auch einmal irgendwie den Avantgarde im Jazz erkennen. Heute würden wir sagen, das sind so Jatzer, die dann sagen, sie können auch Pop verstehen und finden dann Billie Eilish gut oder Radiohead.
Ach so, ja, ja, stimmt, ja, ja, genau. Ja, ja.
Ja,
ja, ja, aber da muss ich sagen, da fühle ich mich auch schon so ein bisschen erwischt, weil ich auch immer so drauf bin, dass ich so denke, ah ja, also das gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber ich finde das jetzt erstmal interessant anzuhören.
Ja.
Also so eine gewisse Beliebigkeit kann man da vorwerfen, nicht so geschmackssicher.
Nicht so geschmackssicher, genau. Ist irgendwie, ja, also wir kennen diese Beispiele, wo wir sagen würden, ja, ist was dran.
Ja.
Ja, das trifft natürlich auf uns nicht zu, aber vielleicht sind wir auch nicht die Experten.
Nee.
Ja.
Aber genau, das ist so der Experte. Genau.
Ja.
Und der Experte, ich weiß nicht, war es der Experte oder der gute Hörer, der verliert sich auch so ein bisschen in so Virtuosität.
Ja.
Das ist ja quasi auch letzter Ausweg Jazz Fusion, wenn man nur wahnsinnig komplizierte Musik genießen kann, kennen wir auch.
Ja. Der Künstler gebärdet sich als Jazzfan, ohne dass ihm die Niveaudifferenz bewusst geworden wäre. Das ist ein Originalzitat.
So. Also ja,
wirklich, das ist wirklich ganz schlimm an diesem Experten, dass der wohlmöglich wirklich, ja, in die Bedolie kommt, auf einmal Jazz gut zu finden.
Ja gut, aber wir kennen das ja auch. Also haben wir auch schon mal beschrieben, wenn man auf die Session geht und man möchte All the Things You Are spielen und dann sagt jemand, na, können wir es aber in 7/7 spielen?
Ja, ja. Genau.
Dann neulich habe ich
in H.
Genau, ja, in H. Du, neulich habe ich so ein Video gesehen, wo jemand All the Things You Are spielt und zwar 7/7, 8/8, 6/8, 5/8 immer nacheinander.
Oh, ah, sehr gut.
Noch komplizierter, ja, wird. Genau. Also da gibt es natürlich, ja, da hat er uns erwischt, es gibt manchmal so die pure Freude an der Komplexität. Ne?
Ja.
Ja.
Die Spezialisierung reicht bis in das Verhältnis zu den verschiedenen Medien hinein. Das finde ich einen interessanten Bezug auf den später nämlich noch aufkommenden Unterhaltungshörer, Musik als Unterhaltungshörer.
Ja.
Denn das haben die miteinander gemein. Beide lieben den Umgang mit Medien.
Ja. Ach so. Das, ja, habe ich überhaupt nicht verstanden. Was meint er mit Medien?
Ich denke mal, Künstler, Experten können gut Interviews geben.
Ach so, aktiv mit Medien.
Und die Musik als Unterhaltungshörer ziehen, ja, sich das gerne rein. Heute könnten wir das umsetzen auf Instagram vielleicht.
Ah ja, okay.
Würde ich, also weißt du, wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, Inhalte da reinzusetzen,
ja,
und machen andere Leute damit unglücklich, sich das die ganze Zeit reinzuziehen.
Ah, okay. Und der Experte kann natürlich gut so Tutorials machen oder so.
Ja, kann sich irgendwie auf jeden Fall ein Gefühl für Vermarktung vielleicht auch.
Aber das halte ich für maximal ausgedacht. Also ich kenne sehr viele Experten, die überhaupt kein Vermarktungstalent haben.
Ja, okay. Also wir nehmen den jetzt mal nicht vorweg, sondern aber bitte merken für später den, ja, den Musik als Unterhaltungshörer,
ja,
weil da kommen wir nochmal drauf zurück.
Aber über den Experten ist nicht weiter.
Ich hab da jetzt
der ist ja auch griffig, das kann man, ist ja klar. Ja,
ist klar. Ist, genau. Ist irgendwie ganz in Ordnung, aber er muss aufpassen, dass, ja, er nicht, dass er nicht zu viel Expertise hat.
Ja.
So, als zweiter ist auch, habe ich auch nicht viel, weil das ist der gute Hörer und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist der, mit dem er sich am meisten, ja, identifiziert.
Ja, dachte ich auch. Man, ja, wäre auch, glaube ich, am liebsten der gute Hörer.
Ja, genau. Er erklärt das ein bisschen so, es ist wie Sprache, man versteht sie, aber kann sie nicht erklären.
Ja.
Ja. Also, ne, das ist nicht so wie jemand, der den Syntax und, ja, Satzbildung irgendwie dir, ja, so erzählen kann, dass es für jemanden, der die Sprache nicht kennt, ja, nachvollziehbar wäre. Aber er versteht sie gut.
Ja.
Ja, und kann vielleicht sich auch darin ausdrücken. Und,
genau,
ich glaube, das ist so ein bisschen sein Selbstbild. Deswegen gibt es zudem auch wirklich am wenigsten Negatives. Hast, ja, du da was Negatives?
Nee, habe ich überhaupt nichts. Also, das ist mir natürlich auch der Liebste.
Ja.
Weil wenn du der Experte bist, der gute Hörer, heißt das natürlich, man ist eine wahnsinnig offene Person, die man auch nicht abschrecken kann mit einer komplizierten Musik, aber dann kann man einen Tag in die Oper gehen und am nächsten Tag zum Rockkonzert und dann im Jazzclub oder so. Ne? Da gibt's eine Offenheit und man hört gerne.
Ja.
Echte Liebe zur Musik. Sind die Impros wahrscheinlich zum größten Teil, ne? Typ 2.
Ja.
Gute Hörer.
Ihm fehlt manchmal schon die Fähigkeit, das Verstandene sprachlich und reflektierend auszudrücken.
Ja, gut, das kennen wir alle.
Er steht zwischen Intuition und Wissen.
Ja, kennen wir aber auch von den Kollegen teilweise.
Ja, muss man sagen.
Ja.
Ja, aber es ist auch schon das Kritischste, was er dazu dem zu sagen, ja, hat. Deswegen kommen wir bitte zum dritten, da, ja, wird es wirklich spannend.
Jetzt geht nämlich der Spaß los.
Jetzt geht der Spaß richtig, ja, los. Der Bildungskonsument.
Ah! Das ist nämlich richtig gut, weil man dachte nämlich irgendwie, man denkt bei Adorno relativ lange, man ist auf der sicheren Seite als, ja, Bildungskonsument.
Ja.
Weil man sich ja auch vielleicht sich auch fast so als guter Hörer fühlt oder sowas. Aber, ja, nein, weit gefehlt.
Nein.
Und da sind wir ihm am nächsten, weil wir uns auch wahnsinnig viel in der Hochkultur abarbeiten.
Ja, und auch wir haben eine Folge zum Snobismus. Der, ja, kommt in dieser Beschreibung auch vor. Sogar, ich glaube, das Wort fällt sogar. Ja. Genau, ich lese mal, ja?
Ja, lese mal was vor.
Ja. Ist jetzt ein bisschen länger, aber dann müssen wir, ja, jetzt durch. Wir machen mit Pausen.
Ja. Nee, aber dass man auch die schöne Sprache mal hören muss.
Soziologisch hat das Erbe dieses Typus ein Dritter, der eigentlich bürgerlich angetreten, maßgebend unter den Oper- und Konzertbesuchern. Man mag ihn den Bildungshörer oder Bildungskonsumenten nennen. Er hört viel, unter Umständen unersetzlich, ist gut informiert, sammelt Schallplatten. Musik respektiert er als Kulturgut, vielleicht als etwas, was man um der eigenen sozialen Geltung willen kennen muss. Diese Attitüde reicht vom Gefühl ernsthafter Verpflichtung bis zum vulgären Snobismus. An dieser Stelle empfehle ich unsere Folge Top of the Snobs,
ja,
wo wir mal alle Snobs genauestens unter die Lupe genommen haben.
Ja.
Adorno wäre, glaube ich, stolz auf uns.
Ja, stimmt.
Ja. Das spontane und unmittelbare Verhältnis zur Musik, die Fähigkeit des Strukturellen, wird substituiert durch dadurch, dass man so viel wie nur möglich an Kenntnissen über Musik, zumal über Biografisches und über die Meriten von Interpreten anhortet, über die man stundenlang nichtig sich unterhält.
Das ist wirklich hervorragend. Ist wirklich hervorragend.
Ja. Also wir haben ihn vor uns, oder?
Ja, ja. Ja, natürlich. Und da muss man sagen, das ist wirklich on point. Weil wer kennt sie nicht? Die Musikliebhaber, also wir haben sie natürlich trotzdem gerne, wir lieben unsere Snobs,
ja, ja.
Aber Leute, die mit einem, und die findet man jetzt nicht nur in der Bildung, sondern auch, ja, also sucht euch eine Techno, Hip-Hop, Punk-Rock, Indie, Leute, die einfach wahnsinnig großes Fachwissen haben und, ja, ja, der.
Und hier immer noch eine Story.
Und was und ich noch über den weiß. Und, ja, das, ja, Label. Und
das soll ja so gewesen sein.
Ja, und
dann, genau, ist die Platte doch nicht erschienen. Und erst 3 Jahre später.
Ja,
und so. Also ehrlich gesagt bedienen wir mit diesem Podcast häufig genug genau diesen Typus.
Ja, auch natürlich. Ja, klar.
Müssen wir.
Aber es ist natürlich auch eine große Freude.
Ja.
Musik-Trivia nennen wir es ja sowas vielleicht auch. Ne? Also so diese Fakten um Musik und die Geschichten dahinter. Es gibt einen Typus Hörer, und wir haben ihn gern, aber für den es identitätsstiftend scheint,
ja,
sich wirklich wahnsinnig gut auszukennen mit Musik.
Genau, das wurde auch schon erwähnt. Pass auf, ich lese mal weiter. Ich
glaub, du kennst dich aber gut mit, ja, Musik aus. Wow.
Wow. Hast du die Platten alle gehört?
Ja, genau. Da gibt es so einen Golden-Zitronen-Song, wo, ja, das veralbert wird. Und ich glaube, es gibt auch, also auch so in dem
was,
so
einem, die kennst du?
Ich glaube, es ist auch gerade in so einem heterosexuellen Balzverhalten gibt es so auch so einen Archetypus von so großstädtischem, urbanen Akademiker, der der Meinung ist, dass er in der Szene-Kneipe mit seinem Fachwissen über Bands auch die eine oder andere Dame bezirzen kann.
Absolut, absolut.
Das ist alles Teil der Realität.
Ja. Dieser Typus verfügt nicht selten über ausgebreitete Kenntnisse der Literatur, aber derart, dass man die Themen berühmter und immer wiederholter Musikwerke summt, das Vernommene sogleich identifiziert. Aha.
Ja.
Ne, der Typ, der halt gleich so ein bisschen mitsummt.
Kenn ich, auch, Joy Division.
Ja, aber auch im Konzert sitzt und so ein bisschen mitsummt. Ja. Ich war neulich auf einem Jazzkonzert sehr gut. Sullivan Fortner, John Clayton und Jeff Hamilton.
Ja.
Die haben dann so ein Programm gespielt, wo sie Oscar Peterson gehuldigt haben. Das war ganz toll. Eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe, muss ich sagen. Muss ich nochmal an einer anderen Stelle drüber erzählen. Ja. Aber da war halt auch neben mir so einer, der immer halt dann diese, weil er ja die haben da teilweise so originale Arrangements gespielt und der halt zum Ausdruck bringen wollte, dass er sie kennt und immer die Basslines auch mitgesummt hat und so. Das war voll nervig.
Ja, gut, aber wer kennt es nicht?
Ja.
Also natürlich auch diese kleine Freude, man ist irgendwie bei einem langweiligen Konzert, war jetzt deins nicht, und dann kommt plötzlich ein Lied, was man kennt. Wie toll ist das?
Die Entfaltung einer Komposition ist gleichgültig, die Hörstruktur atomistisch. Der Typus lauert auf bestimmte Momente, vermeintlich schöne Melodien, grandiose Augenblicke. Sein Verhältnis zur Musik hat insgesamt etwas Fetischistisches. Er konsumiert nach dem Maßstab der öffentlichen Geltung des Konsumierten. Die Freude am Verzehr an dem, was nach seiner Sprache die Musik ihm gibt, überwiegt die an ihr selbst als einem Kunstwerk, das von ihm fordert. Also, das ist ein
Satz. Verstehe ich auch wieder nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist sowas, das spielt, das sagt er gleich, die Erklärung folgt auf dem Fuß, es spielt so ein bisschen mit diesem Zeitgeist an. Also der Hipster, der weiß, was cool ist.
Ja.
Vor ein oder zwei Generationen pflegte dieser Typus als Wagnerianer sich zu gerieren. Heute wird er eher auf Wagner schimpfen. Aha, nämlich so einer, der früher irgendwie sagt, früher war Radiohead cool, aber jetzt sind die ja nur noch Kommerz.
So hast du das verstanden. Ja, gut, das gibt's natürlich auch, ja. Wobei, das ist auch der kommt gleich noch, der Ressentiment-Hörer.
Ja, den gibt's auch.
Der ist so ein bisschen so, aber das gibt es, das kennen wir natürlich auch, ich würde auch sagen, been there, done that, dass man auch, man hat das Gefühl, man müsste jetzt eine bestimmte Szene-Musik hören, weil die irgendwie besonders gut ankommt in bestimmten Kreisen und um sich dann da so mit so bestimmten Subgenres auseinanderzusetzen oder sowas.
Aber die Musik ist ihm an sich eigentlich egal.
Genau.
Besucht er das Konzert eines Geigers, so interessiert ihn, was er dessen Ton nennt. Also nicht, was der Ton ist, sondern was er denkt, was dessen Ton ist. Wenn nicht gar die Geige, also er interessiert sich für den, ne? Das sind so, weißt du, so Leute, die sich für Gitarren interessieren und so ein Scheiß.
Ja. Aber die sind wir ja nicht frei von, ne?
Nein.
Das sagt übrigens ja auch Adorno in der Einleitung, die sind auch nicht starr zu verstehen.
Ja.
Sondern man ist auch nicht entweder das eine oder das andere, sondern das alles fließend.
Das ist fluide, genau.
Ich finde es auch gut, wenn wir uns alle so ein bisschen ertappt fühlen.
Auf jeden Fall. Ich fühle mich hier öfter ertappt. Ja. Beim Sänger die Stimme, beim Pianisten gelegentlich, wie der Flügel gestimmt ist. Das hatte ich zum Beispiel noch nie, dass ich jemanden nachgefragt habe, war der auf 440? Der muss doch 441 gewesen sein.
Ja, ich dachte, ob der verstimmt ist.
Achso. Ja. Das Einzige, worauf dieser Typus primär anspricht, ist die exorbitante, sozusagen messbare Leistung. Also die etwa halsbrecherische Virtuosität, ganz im Sinn des Showideals. Ihm imponiert Technik zum Mittel als Selbstzweck. Insofern ist er gar nicht so weit vom heute verbreiteten Massenhörer entfernt. Sein Milieu ist das obere und gehobene Bürgertum mit Übergang zum Kleinen, seine Ideologie meist wohl reaktionär kulturkonservativ. Yay. Also schon so ein Typ, der meint, früher da gab's noch richtige Bands, da war es schon noch geiler. Die haben noch richtig Rock gespielt, handgemachte Musik. Ja,
ich glaube, du kippst gerade in den vierten Typ.
Ja.
Was ich aber gerade in dem, was du vorgelesen hast, noch rausgehört habe, ist das Technikaffine. Das ist natürlich der Vinylfreak.
Ja.
Der auch mal sagt, wirklich toller Mix. Der kommt auf meinen Olafur und Bangelson oder wie das heißt.
Ach so, du hast du das verstanden. Na, ich verstehe das so, dass er die technische Leistung der
Musiker aber heute,
viel wichtiger findet, als was die von Musik
spielt. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt in die Gegenwart übertragen, das ist übrigens Anfang der 60er hat er das geschrieben. Übertragen in die Gegenwart sehe ich da auch so einen alten Zause mit seiner Hi-Fi-Anlage, der dann auch sagt, das ist ja wirklich ein ganz, ganz exzellentes Remaster.
Ja, kann auch sein, ja. Das ist so ein bisschen beides.
Ja.
Es gab irgendwie in den Nullerjahren, war doch lang auf einmal so wahnsinnig erfolgreich. Und da gab es dann auch gleich die Leute, die sagen, ja, wenn du den gut findest, dann verstehst du die Musik nicht so richtig, weil da geht es ja nur um Technik.
Ach so, das gibt's ja, die Ablehnung der Technik.
Ja, so ein bisschen.
Ja,
so.
Das gibt's natürlich auch, ja.
Auch wie, weil er meinte, er sei ja so kulturkonservativ, dieser Typ würde ja zum Beispiel die neue Musik als verrücktes Zeug abwerten, oder?
Ja, ich glaube, das haben wir ja auch bei unseren, also jetzt ohne da zu viel reininterpretiert zu wollen, mache ich es trotzdem mal. Das haben wir ja auch bei unseren Snobs festgestellt, bei unseren Bildungsbürgern Snobs. Es muss ja immer in einem gewissen Rahmen der Flippigkeit bleiben. Ja. Es darf nicht zu banal sein, es darf nicht in die Unterhaltung. Ja. Aber wenn es jetzt auch zu krass wird,
das ist auch nicht gut.
Das ist auch nicht gut, das ist ja nur Lärm.
Das ist nur Lärm, ja.
Also genau, da brauchst du dann vielleicht den guten Hörer, der da offen ist oder so.
Ja, also wir fassen es zusammen, stichpunktartig.
Ja.
Der Bildungshörer, Bildungskonsument, Motivation, hört Musik als vor allem als Kulturgut und zur sozialen Geltung.
Ja.
Sein Verhalten, sammelt Wissen, Biografien, Namen von Interpreten und Schallplatten. Seine Hörweise atomistisch. Was bedeutet das eigentlich?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also er versteht die Musik nicht als Ganzes wie der Experte oder intuitiv wie der gute Hörer, sondern eigentlich nur atomistisch, also in kleinen Teilen. Der sagt dann, das war ja toll, als er so schnell gespielt hat oder wie hoch die singen kann, die Arie. Also eher so vielleicht auf den Effekt oder so.
Ja, genau. Lauert auf schöne Stellen, Effekte und Melodien. Genau. Ja, ja.
Nur es ist ja wirklich so, dadurch, dass jetzt die, anders als zu Adornos Zeiten, die Klassik gar nicht mehr so ein Leit, die Leitkultur ist in dem Sinne, wenn man das Wort mal benutzen kann. Das ist heute wirklich übertragbar auf alle möglichen Stilistiken, ne?
Ja.
Genau. Also.
Genau.
Aber das ist genau der Bildungshörer. Aber das, an dem arbeiten wir uns natürlich auch besonders ab, weil wir sind ja bürgerliche Kinder aus der Mittelschicht und also auch ich glaube auch gerade die musikalische Bildung, durch die wir gegangen sind, die ist davon schon stark geprägt.
Da,
also auch jetzt nicht nur Eltern, nicht unbedingt Elternhaus, aber auch Lehrer, Hochschule, so, ne?
Da spielst du ja auf das soziale Milieu an, das er ja auch am Ende kommentiert, genau, das obere gehobene Bürgertum. Hm. Genau, und wir müssen natürlich feststellen, ja, das kann schon sein.
Ja.
Aus eigener Erfahrung wissen wir ungefähr,
ja,
dass das vielleicht nicht ganz schlecht beobachtet ist.
Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie aus dem gehobenen oberen Bürgertum komme, aber es ist schon natürlich in einer, aufgewachsen bin, einen auch durchaus in einem bürgerlich geprägten Umfeld.
Ja, ja, genau. Ideologie, meist kulturkonservativ, reaktionär, also Fokus, beeindruckt von Technik, Virtuosität, messbarer Leistung, Beziehung zur Musik, fetischistisch, konsumorientiert und nicht strukturell oder lebendig.
Genau.
Und ja, Interesse natürlich, äußere Merkmale, Ton des Geigers, Stimme des Sängers.
Ja, aber wiederholst du uns, das heißt, es ist ein klares Zeichen, wir müssen weiter zum vierten.
Ich wollte es einmal kurz wiederholen, weil es ist ja auch so ein bisschen, das war ein langer Text. Und
stimmt, hast du recht.
Wir würden ja in einfacher Sprache das Ganze auch.
Wir können ja auch nicht erwarten, dass die Leute den Adorno so durchdrungen haben wie wir. Also gut, danke nochmal für die Stichpunkte.
Ja, okay, alles klar. Der emotionale Hörer kommt jetzt.
Ach, der vierte ist der emotionale. Ach so, okay, ja. Mhm. Okay, ja gut. Machen wir mal. Den habe ich nicht ganz verstanden, muss ich sagen.
Ich glaube, da arbeitet er sich irgendwie an.
Aber beschreib den mal.
Also, was ich dazu habe, ich lese einfach mal vor. Der emotionale Hörer scheint vielleicht unterm Bann des musikalischen Kulturrespekts in Deutschland weniger charakteristisch als in angelsächsischen Ländern, wo der strikte zivilisatorische Druck zum Ausweichen ihn in unkontrollierbare Gefühlsbereiche benötigt. Mhm. Auch in hinter der technologischen Entwicklung zurückgeblieben, zumal slawischen Ländern, dürfte er noch eine Rolle spielen. Ich glaube, der arbeitet sich so ein bisschen da in die Richtung ab, weil er so enttäuscht war von vom Ostblock, dass die den Marxismus so schlecht umgesetzt haben oder so.
Das kann sein. Ja. Vielleicht ist aber natürlich auch so, dass natürlich 1962 in diesem gefühlskalten Nachkriegsdeutschland findet er vielleicht nicht so den emotionalen Hörer.
Ja.
Aber der emotionale, also ich denke da an den Emo.
Ja, ja, genau. Pass auf, ich lese nochmal weiter.
Ja.
Die in der Sowjetunion tolerierte und konfektionierte zeitgenössische Produktion ist auf diesen Typus zugeschnitten. Jedenfalls ist sein musikalisches Ich-Ideal dem Klischee, das heftig zwischen Aufbahrung und Melancholie hin und her pendelnden Slaven nachgebildet. Hat leicht rassistische Komponente.
Ich verstehe es auch nicht ganz. Also ich glaube, das ist auch wirklich, das ist nur zeithistorisch zu verstehen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Also die Unmittelbarkeit seines Reagierten geht zusammen mit einer zur Wahlen trotzigen Verblendung gegen die Sache, auf die er reagiert. Er will nichts wissen und ist daher von vornherein leicht zu steuern. Die musikalische Kulturindustrie plant ihn ein. Also ich glaube, das ist irgendwas Persönliches. Also ich habe das Gefühl, er findet irgendwie Tschaikowski doof oder
so. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen so, weil er sich natürlich auch der Musik durchaus intellektuell nähert. Also so wie der Experte oder auch der Bildungshörer, der nähert sich natürlich auch irgendwie in seinen Augen natürlich irgendwie auf eine degenerierte Art und Weise intellektuell der Musik. Aber der emotionale Hörer, der ist jetzt wirklich schwer zu greifen, weil der hört wirklich das, was er ganz schön findet. Und der benutzt Musik auch wahrscheinlich in erster Linie, um sich emotional zu stimulieren.
Absolut. Du hast den Emo gerade erwähnt. Er ist, ja. Genau. Ein Zitat von ihm ist auch, ist mit Tschaikowski leicht zum Weinen zu bringen.
Genau. Tschaikowski gilt ja auch in dieser Riege der Romantiker als der Kitschigste.
Ja, also, ja, ich glaube auch. Das spielt auf den Kitsch an.
Ja, genau. Tschaikowski ist wirklich landläufig als der kitschige Russe bekannt. Ne?
Genau. Da gibt es im zweiten Kapitel ja auch noch was zum Thema Kitsch und Liebe in Kunst. Und so, da arbeitet er sich auch nochmal dran ab. Ich glaube, da sieht er immer so Gefahr, dass das etwas ist, was keinen Perspektivwechsel ermöglicht. Ja. Und deswegen ist es eigentlich abzulehnen,
ja.
Jegliche Form von Kitsch.
Ja, ja. Der emotionale Hörer kann ja auch oft vielleicht so der adolescente Hörer sein,
ja.
Der dann traurige Musik hört. Also das ist vielleicht in unserer Generation, in den Ausläufern vielleicht noch, ja, sind wir ein bisschen zu jung für, aber so Grunge.
Mhm.
Aber auch, ich weiß auch noch, dass in unserer Schulzeit der Typus des Tokotronik-Hörers auch teilweise bei den etwas Rockfans der härteren Gangart verschrien war, weil das ja auch so heulige Musik ist.
Mhm.
Habe ich immer so wahrgenommen. Und da gibt's doch bestimmt noch mehr so Beispiele. Auch so, ich glaube dann auch natürlich so die große, ich meine, den Weltschmerz post 9/11 konnte natürlich dieses ganze Folk-Revival konnte das irgendwie gut vertonen.
Ja.
Aber natürlich auch, weiß ich, vielleicht mal aufs Peter Maffay-Konzert, weil da so schön ist, die Lieder, die Balladen. Mhm. Ich finde das, also der emotionale Hörer, der rührt mich eigentlich an,
ja.
Wenn ich mir den vorstelle, weil das heißt ja wirklich, dem bedeutet die Musik auch was.
Ja.
Und der.
Naja, er hat ein emotionales Verhältnis zur Musik, wo wir ja auch sofort irgendwie sagen können, ja, da relaten wir zu. Wobei ja Adorno wirklich, das sagt er auch, ja. Mit dem der Emotion eigentlich nicht traut.
Ja, aber da haben wir auch an anderer Stelle mal drüber gesprochen. Das ist auch wirklich im Sinne der Frankfurter Schule zu verstehen. Deswegen auch, glaube ich, dieses ganze Nationale, das Rumgereite auf diese Nationalitäten und dass das in Deutschland nicht findet,
ja.
Oder nicht finden möchte vielleicht, das habe ich mal wirklich vor 100 Folgen mal drüber gesprochen, das ist ja ein großes Problem in der deutschen intellektuellen Musikrezeption. Die Nazis,
ja.
Die quasi mit Überwältigung und Emotionalität gespielt haben,
ja.
In ihrer Darstellung, Reichsparteitag, Musik, Film, die haben quasi die Deutschen betrogen mit ihrer Emotionalität. Und deswegen misstraut der Ideologiekritiker,
ja.
Nach 45 misstraut der Emotion.
Genau.
Wobei das ist ganz wichtig zu verstehen.
Genau, wobei wir jetzt auch gleich zum nächsten Hörer kommen, ja. Nämlich den Ressentiment-Hörer. Ja. Und da spielt das nochmal eine wichtige Rolle.
Ja. Aber ich meine, wer kennt es nicht, der emotionale Hörer?
Ja.
Man ist gefühlsduselig. Wo navigiert man zielsicher hin zu seiner Playlist mit den Lieblingsliedern?
Ja, also, nächster Hörtypus.
Ja, endlich der Ressentiment-Hörer.
Der Ressentiment-Hörer.
Ja.
Ja, da geht es ja eher so um die Struktur anstatt dem Gefühl. Das ist, glaube ich, erstmal was er eigentlich ganz gut findet. er weiß ihn zu finden irgendwie in so Leuten, die Bach gut finden,
ja.
Und alles, was vor Bach war.
Ja, alte Musik.
Alte Musik, Renaissance-Musik und sowas.
Ja.
Sympathisiert mit Ordnungen und Kollektiven um ihrer selbst willen. Also ganz egal, welche politische Richtung oder Ideologie damit einhergeht.
Ja, aber das, der Ressentiment-Hörer, genau, er beschreibt den so ein bisschen so Leute, die dann, ja genau, die so alte Musik hören, mhm. Oder auch so geschlossene Systeme. Also alte Musik, das ist ja relativ abgesteckt. Kritisiert dann aber natürlich auch, dass diese jetzt mit neuer Musik nichts anfangen können.
Genau.
Hast du da irgendwie mal was zum Vorlesen?
Nee, da habe ich nicht so viel. Also nee. Alles sehr werkgetreu muss es performt
genau.
Werden. Also sehr, die haben sehr viele Regeln.
Ja, aber weißt du, wen ich mir da, an wen ich denke?
Ja.
Also in unserer Elterngeneration eher so an so Blues-Fans.
Ja.
Also an so Leute, die dann so ins Landhaus Walter in den Downtown Blues Club gegangen sind früher in Hamburg und dann gesagt haben, der kann noch richtig Gitarre spielen, der spielt wie John Lee Hooker.
Ja.
Also so dieses einer Tradition verpflichtet und aber auch in unserer Generation, das ist auch gerne mal so eine bestimmte Art von Hip-Hop-Fans.
Ja.
die dann, oder im Techno auch, in der elektronischen Musik. Stimmt, der Techno ist eigentlich noch das bessere Beispiel, weil wenn man so zu tun hat mit so richtig ätzenden Techno-Konnoisseuren, die sind ja noch schlimmer als die Feieratzen, die einfach schön abstammen wollen, sind ja so diese Schlau-Techno-Hörer, die dann wirklich, das geht ja bei Techno, so nach zwei Takten Loop sagen, da ist ein kommerzielles Element.
Die Platte ist raus, ja.
Genau. Also es ist wirklich, das deckt sich sehr mit unserer Snob-Folge.
Genau. Und das können sie sich leisten, weil sie ja in der Geborgenheit der Gemeinschaft.
Ja, und da fällt, um da gleich rüber zu gehen, das finden wir auch im Jazz sehr stark.
Ja.
Der Jazz-Purist.
Der Jazz-Purist.
Da, wenn absolut, da nämlich ein elektronisches Element ist, ist es zum Beispiel auch kein Jazz.
Ja, genau.
Aber auch im Rock ist wirklich, ich kann mich erinnern, wie das, wir sind ja sehr geprägt von dieser Generation Indie-Rock, der Nuller und Zehner.
Ja.
Da, bis da mal das erste Keyboard auf der Bühne sein durfte. Das hat wirklich gedauert. Also dieser Purismus.
Ja, absolut, das ist absolut richtig.
Genau, also den, der findet sich wirklich in jeder Generation. Das ist also quasi, dieser Typus, an den Adorno denkt, der ist, wirklich vielleicht für uns weiter weg, aber diese Ressentiment-Hörer, das ist vor allen Dingen so der Szene-Hörer.
Der Szene-Hörer, genau. Ja. Und wenn er damit aneckt, immer noch sagen kann, nee, das ist etwas, das verstehen aber nur wir, die Eingeweihten. Also im Gegensatz zur Tendenz des Emo-Hörers zum Kitsch, tendiert er zur falschen Strenge im Namen der Geborgenheit der Gemeinschaft.
Ja.
Genau.
Aber das kennen wir doch alle. Und das sind ja wirklich die, so oft sind solche Leute Ressentiment-Hörer. Also ob das jetzt Musikerkollegen sind oder waren oder Kritiker, sind das komischerweise oft wirklich, heute würde man sagen, so toxische Leute, wo man immer das Gefühl hat, ich möchte aber auch, dass der mich mag.
Ja,
für meinen guten Geschmack.
Ja, genau. Ne? Die drücken sowas aus. Und wir sind groß geworden mit so einem, da kennt sich jemand aus, ich will, dass der mich cool findet.
Ja,
so, weil der halt so ein Zehn, so einen,
ja, genau, ja.
So einen
Zehn, also das ist wirklich, das heißt wirklich jetzt auf Neudeutsch toxisch.
Ja.
Das ist, also man hat wirklich das Gefühl, ich möchte mich selber aufgeben und ich muss auch hinterm Berg halten mit dem, was ich so gut finde.
Oder
mit meinem eigenen ästhetischen Kompass, weil der Ressentiment-Hörer, der soll mich mögen. Ich möchte Teil dieser Szene sein.
Ja, und wenn du dich dann mit ihm unterhältst und es kommt was zum Vorschein, was du auch gut findest, was nicht in seinem Sinne ist, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass er dich abwehrt.
Ja, ist ja auch so, genau.
Und abkanzelt
vor
versammelter Mannschaft.
Ja, also der Ressentiment-Hörer ist so ein bisschen eine Steigerung vom Bildungshörer.
Ja. Nee, dem darf man das nicht, dem darf man das nicht erzählen, dass man Coldplay gut findet, zum Beispiel.
Coldplay
ist gut. Was? Findest Coldplay gut?
Oh Gott. Alles klar.
Genau, und da sagt er schon selber, dieser Typ ist sehr, sehr nah dran an dem nächsten Typus.
Ja, und jetzt geht dir natürlich schon sprichwörtlich eine ab, weil jetzt kommt er endlich.
Der Jazzfan.
Der Jazzfan. Ja. Der kriegt einen eigenen Typ.
Der kriegt einen eigenen Typ. Und das finde ich auch gut. Also ich meine, dadurch würdigt eigentlich Adorno den Jazz auf eine Weise, deswegen verzeihe ich ihm eigentlich alles, was er über den Jazz negativ so zu vermerken hat.
Genau. Aber hast du da mal irgendwas, um uns mal da so ein bisschen sprachlich einzuführen?
Der Typus des Jazz-Experten und Jazz-Fans, beides ist unter sich nicht so verschieden, wie die Jazz-Experten sich schmeicheln, ist dem Ressentiment-Hörer verwandt im Habitus der rezipierten Häresie. Ja, also das bedeutet, glaube ich, sowas wie das bewusste Abweichen von der Mainstream-Meinung als Kult und Festigung des Selbstbildes, so, ne, kann man so sagen.
Ja.
Ja. Der gesellschaftlich aufgefangen und harmlos gewordene Protest gegen die offizielle Kultur, dem Bedürfnis nach musikalischer Spontanität, die dem vorgezeichneten Immergleichen sich entgegensetzt. Zumal in Deutschland wird jedes kritische Wort über den Jazz in seiner jeweils als fortgeschrittenen verehrten Gestalt vom inneren Zirkel als Frevel des Uneingeweihten geahndet. Also, das ist ein bisschen das, ich mag es, also bin ich klug.
Ja.
Ja. Wenn du es nicht magst, dann bist du halt nicht so klug wie ich.
Genau. Man kennt's.
Ja. Mit dem Ressentiment-Typus teilt der des Jazzhörers auch die Aversion gegen das klassische romantische Musikideal. Doch ist er vom asketisch-sakralen Gestus frei. Und da muss ich wirklich mal fragen, stimmt das?
Das asketisch?
Beides. Sowohl das eine, was er meint, also Aversion gegen das klassische romantische Musikideal, das stimmt doch schon mal nicht, denn der Jazz möchte doch Hochkultur sein.
Nein, aber das muss man, glaube ich, im Kontext der Zeit verstehen, dass quasi jetzt für Adorno ist das Uncoole, weil er meint mit klassisch-romantisch, meint er wirklich Tschaikowski und Mozart.
Ja.
Also so diese banale Klassik, diese Consumer-Klassik.
Ja.
Und das würde sich auf heute übertragen, wäre das einfach Mainstream.
Okay.
So verstehe ich das. Weil der, genau, der Ressentiment-Hörer bei Adorno, der hört Bach und alte Musik, weil das quasi realer ist, der Old Shit. Das ist so ein bisschen, genau, wie der Bebop-Fan heute. Oder jemand, der so Oldschool-Hip-Hop hört. Ja. Genau. Und alles dazwischen ist banal.
Genau.
Genau, also das...
Aber dann auch doch vom asketisch-sakralen Gestus frei. Also ich meine, er hat wahrscheinlich gerade nicht Coltrane mitbekommen, aber da gibt es ja auch andere Beispiele, wo ich denken würde, Moment, da gibt es doch spirituelle Bezüge, die Jazzkultur
durchaus bedient. Ja, ich glaube, asketisch-sakral ist, glaube ich, natürlich dieses Karge der Renaissance-Musik und so Bach und also, dass man so... genau, und ich glaube, was er damit meint, der Jazzhörer, der mag es ja dann doch so ein bisschen fetzig. Aha. Ich glaube, so ist es gemeint, aber es ist, weil Jazz dann doch irgendwie Beatmusik ist und nicht so, man sich dann wahrscheinlich nicht so an dem puren Klang der Werkmeisterorgel ergötzen kann, wie das jetzt vielleicht der alte Musikfan tut. Aber ich bin mir da ganz unsicher, was dieser Satz genau soll. Macht natürlich Spaß, die so ein bisschen zu sezieren.
Ja.
Aber so ganz sicher bin ich mir da auch immer.
Ja, und er könnte auch einfach falsch liegen. Ja. Also in dem Satz, dachte ich. Vielleicht hat er das nicht, also es ist so ein Zeichen dafür, dass er es nicht ganz gecheckt hat. Ja. Aus berechtigtem Widerwillen gegen den Kulturschwindel möchte er das ästhetische Verhalten am liebsten durch ein technisches, sportliches ersetzen.
Ja.
Ja. Sich selbst verkennt er als kühn und avantgardistisch, während noch seine äußersten Exzesse seit mehr als 50 Jahren von der ernsten Musik überboten und zur Konsequenz gebracht worden. Und da erkennt man den
Kern. Ich liebe diesen Satz.
Das ist großartig, weil da erkennt man, worum es ihm eigentlich geht.
Genau.
Wie kann es der Jazz wagen, diesen Anspruch zu erheben, in irgendeiner Weise als hochwertig angesehen wollen zu sein. So,
ja. Er sagt ja aber
eigentlich... Wo es doch Schönberg gibt. Das ist doch eine Frechheit.
Ja, und das finde ich aber rührend.
Ja.
Weil er eigentlich sagt, ihr Jazz-Hipster, ihr haltet euch hier für flippig mit eurem Post-Bop. Das ist ja wahrscheinlich so die Musik der Zeit, die er noch so mitbekommen hat.
Ja.
Free Jazz gab es ein bisschen, aber 62 genau, da ist halt, weiß ich nicht, welche Platten er da gehört hat. Aber er sagt dann eigentlich, Leute, der really crazy shit, das wäre mal ein Schönberg. Zieht euch das mal rein. Und dann geht's noch weiter, hast du den Satz noch weiter?
Ja, ja.
Weil da geht's nämlich jetzt sagt er nämlich warum,
Andererseits bleibt der Jazz in entscheidenden Momenten wieder erweitert impressionistischer Harmonik und der simpel standardisierten Formgestaltung in engstem Umkreis befangen.
Ja.
Die unbestrittene Vorherrschaft der Zählzeit und der Synkope, der alle Künste parieren müssen, die Unfähigkeit, Musik im eigentlichen Sinne dynamisch als ein frei sich entwickelndes zu denken. Auch dieser Hörtyp obliegt dem Charakter des Autoritätsgebundenen. Das ist interessant, weil erstmal sagt er, der Jazz ist unfrei. Durch den Downbeat, also durch den klaren Beat und durch die Synkope. Er gibt so viel rhythmisch vor, dass man sich da aber eigentlich gar nicht so viel frei gestalten kann, wie er es immer behauptet.
Ja, ich finde es irgendwie, also ich finde ja die Kritik fair. Das ist natürlich, also wir würden jetzt argumentieren, der Jazz kommt einfach aus einer auch, oder der Jazz und auch alles, was auf dem Jazz fußt, kommt einfach aus einer anderen Tradition, nämlich quasi einer Pulsmusik, die dann tatsächlich mit einem, er würde sagen, starr, aber wir würden vielleicht irgendwie sagen, mit einem organischen, also nicht organisch, also mit einem Metrum, was vielleicht eher am menschlichen Herzschlag als am Atem, Odem ist oder sowas.
Ja.
Also quasi auf Agogik verzichtet, so auf freie Rhythmen, aber dafür natürlich andere Qualitäten hat, auch quasi in dieser Umspielung dieses Beats. Für ihn ist das aber natürlich auch, glaube ich, aus seiner Tradition raus, ist das halt irgendwie Schrott. Also für ihn ist ganz klar, nee, das ist die klassische oder also die neue Musik, die so auf der klassischen Musiktradition fußt, die hat halt einfach rhythmisch einfach mehr Finesse.
Ja.
Weil die halt nicht an so einen starren Beat gebunden ist. Fair, also ist fair point. Also man kann das so sehen.
Ja, vor allem die Conclusion, ne? Also der Jazz ist unfrei durch die Dominanz des Rhythmus, dem sich alles andere unterordnen muss. Und das ist autoritär.
Ja.
Ja, also ich meine, es ist gut begründet, muss man sagen.
Ja, kann man natürlich sagen. wer kennt das nicht, die Drummer, ne? Immer so laut. Und kannst du mal, und dann, wenn man dann ganz höflich fragt, ob man vielleicht mal einen Hot Rod spielen möchte, dann heißt es aber nein.
Ja, ich habe ja als Pianist gar nicht die Möglichkeit, wahnsinnig das Tempo zu variieren gegen diese Dominanz.
Ja, also eigentlich sind die Drummer sind schuld.
Eigentlich schon.
Ja, liebe Drummenden Impros, ihr seid schuld.
Ja.
Auch mal Besen, pack doch mal die Besen aus, die kleinen Besen.
Nur freilich hat er bei ihm eher die Gestalt des im freudschen Sinne Aufmucken gegen den Vater, dem die Bereitschaft, vor ihm sich zu ducken, schon ihm innewohnt. Dem gesellschaftlichen Bewusstsein nach ist der Typus vielfach progressiv. Er findet sich selbstverständlich am meisten in der Jugend, wird wohl auch vom Teenager-Geschäft gezüchtet und ausgebeutet.
Ja.
Hätte der gewusst, dass in Deutschland irgendwann nur sehr, sehr alte Menschen Jazz hören. Weiß ich nicht, ob er diesen Satz so geschrieben hat.
Wir müssen aber sagen, 1962, Elvis hat durch 4 Jahre vorher seinen ersten Fernsehauftritt überhaupt gemacht. Die Popmusik ist wirklich die quasi die Tradition, die den Jazz ablöst, nämlich alles, was so auf Rhythm and Blues, Rock'n'Roll basiert, ist ganz früh.
Ja.
Elvis kennt er schon, aber eigentlich im Prinzip ist Jazz schon noch die Unterhaltungsmusik der Jugend.
Ja, genau.
Genau.
Ja, ja.
Da gibt es auch so einen Satz, ich weiß nicht, ob du den hast, wo er quasi noch den Jazz-Fan auch so beschreibt, dass das jemand einer ist, der dann Elvis wieder ablehnt, weil ihm das zu billig ist.
Ja.
Weiß nicht, ob du das noch hattest.
Ich lese mal weiter.
Ja, lese mal weiter.
Auch solche, die sich verzweifelt anstrengen, den nach ihrer Ansicht kommerziell verhandelten Jazz abzuheben, können nicht umhin, kommerzielle Bandleaders in den Bezirk ihrer Verehrung aufzunehmen. An die kommerzielle Musikkette ist der Jazzbereich allein schon durch das vorherrschende Ausgangsmaterial, den Schlager, gebunden.
Ja.
Interessante Perspektive, die er da jetzt einnimmt, weil er den Schlager damit in Verbindung bringt. Das ist eine sehr deutsche Perspektive.
Nee, was er nämlich meint, ist, glaube ich, dass natürlich Jazzbands die ganze Zeit als Tonmaterial Schlager benutzen. Also ja. Standards.
Ah, Standards.
So verstehe ich das.
Na, ich verstehe es so, ja, genau, dass halt, er kennt ja den Jazz so als einen Teil des Schlagers.
Ach so, ja, ich dachte aber tatsächlich, also weil das stimmt natürlich auch aus seiner Sicht, weil da kommen wir gleich noch in den Unterhaltungshörer, das ist natürlich, da wird es noch schlimmer. Also das wird uns auch bei Adorno immer wieder treffen, so eine Unerbittlichkeit. Es gibt quasi eine Kulturform und die ist auch grundsätzlich scheiße. Da gibt es auch keine Differenzierung. Also es wird halt nicht unterschieden zwischen, es gibt gute Popmusik und schlechte Popmusik. Es gibt gute Filme,
ja,
tolle Arthouse-Filme und es gibt ein Marvel-Kino. Das würde der gar nicht sehen. Sondern er würde immer nur sagen, Filmindustrie ist Hollywood-System, ist scheiße. Und das sieht man hier quasi auch. Der Jazz fußt irgendwie in dieser Unterhaltungsindustrie.
Ja.
Ist irgendwie auch wahrscheinlich lange Zeit seines Lebens so die kommerziellste Musik gewesen, die er so mitbekommen hat.
Ja.
Auch wahrscheinlich in seinen Jahren in den USA. Ich muss sich vorstellen, ich glaube, der ist 37 in den USA angekommen.
Ja.
Also wirklich am Ende des Swing Age so ein bisschen. Ja. Und das ist für ihn der Teufel.
Ja. Ja, das ist für ihn der Teufel. Wobei das ja offensichtlich nicht immer so gewesen wird. Du hast eine Quelle gefunden, wo er offensichtlich mal den Cotton Club aufgesucht hat. Und das Ganze vielleicht auf einem großen Missverständnis beruht, dass er den Jazz so sehr hasst, nämlich seine Unfähigkeit, mal einfach einen Englischkurs zu belegen.
Ja.
Ich glaube, da hat dann sein, er war da mit einem Jazzkritiker in dem Cotton Club.
Und dann hat der Jazzkritiker gesagt, oh, they play really bad.
These motherfuckers play bad shit.
Ja, genau, ja. Und das war eher so als Kraftausdruck, so krass.
Krass, wie krass die Swing.
Wie krass
die,
so bad.
Ja, ja, und der hat es nicht verstanden.
Und dann hat er gedacht, ach, wenn der Kritiker sagt, das ist bad.
Dann ist es halt bad. Und das Problem, er hat sich ertappt gefühlt, denn ihm fiel es gerade anzugefallen, denn Johnny Hodges hat richtig abgeliefert.
Ja.
Ja.
Weiß man nicht, ob das stimmt, die Geschichte, aber es ist kolportiert.
Ja, und dann gab es irgendwie noch sowas, dann ist er da irgendwie alleine durch die Straßen von Harlem gegangen und wurde irgendwie noch komisch angemacht von einer Prostituierten.
Ja.
Und das hat ihn dann irgendwie den absoluten Rest
gegeben. Also die Geschichte gibt es zumindest. Ja, dass es damit zu tun haben könnte, wissen wir aber nicht genau. Ist nicht verifiziert.
Wer hat das geschrieben?
Volker Kriegel. Ah, ja. Deutscher Fusion-Gitarrenlegende hat so einen kleinen Text über Adorno in einem Buch, so ein Coffee-Table-Buch, was ich bei mir gefunden habe neulich.
Ja, ich dachte, im Vorkriegsdeutschland, vor dem Zweiten Weltkrieg, wo war Jazz ja ein Teil des Schlagers.
Ja,
also es gab halt mehrere in der Unterhaltungsindustrie, das wurde alles Schlager genannt, in der Weimarer Republik gab es halt Jazz als ein Teil von verschiedenen Musikstilen, die halt in den Tanzhäusern und Clubs gespielt wurden.
Ne? Genau, deswegen, weil er saß auch in den USA und da dudelte es ihm natürlich die ganze Zeit aus dem Radio.
Ja.
Glenn Miller, die Dorseys,
ja.
Benny Goodman, Erlenken, so dieser ganze Kram.
Ja, also der Rant geht dann noch eine Weile weiter. Ich glaube, das mit Elvis kommt dann noch. Musiker sind zu dumm, um zu erkennen, dass doch alles progressive 1000-mal besser schon in der ernsten Musik.
Genau, aber das ist ja interessant, wo er den Jazzfan anordnet. Nämlich zwischen jemand, der sich einerseits erhebt über die Unterhaltungsmusik.
Ja.
Also er hat, glaube ich, schon auch so diesen Jazz, diesen leicht anintellektualisierten Jazzfan hat er im Blick. Sagt aber, der schnallt eigentlich gar nicht, dass die neue Musik viel geiler wäre und dass die Musik, die er gut findet, der Jazzfan, deutlich näher ist am Schlager und der Popmusik, als ihm lieb ist,
genau.
Also dem Jazzfan. Und da sind wir aber heute, auch heute noch in so einem Spannungsfeld. Weil das ist ja auch was, was sich bis heute durchgehalten hat. Der Jazz muss immer diese Balance wahren. Ist er zu avantgardistisch, dann nervt es auch teilweise. Ja. Wenn es dann irgendwie ja zu freakig wird oder zu sehr in so eine Avantgarde-Richtung, muss man aufpassen.
Hat er auch weniger Chancen auf dem sogenannten Jazzmarkt, ja, wenn, genau, wenn es ihn denn gibt. Ne? Ist genau auch selber. Aber es gibt weniger Konzerte dann für.
Genau,
für,
ja, so, also das ist
Konzertmöglichkeiten,
dann schwierig. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn der Jazz dann zu poppig wird, dann wird er auch wieder nicht mehr,
ja, das als geht auch
Jazz wahrgenommen.
Ja,
also ja, im Prinzip beschreibt er ganz, natürlich jetzt nicht mit besonders viel Sympathie, aber er hat ja einen Punkt.
Ja. Nun, ich spring mal kurz ins zweite Kapitel, weil er sich dort fast positiv zu Jazz, ja, äußert. Ja,
das ist interessant, die Frischzellenkur.
Ja, weil es ist so, dass Jazz ist eigentlich in Ordnung, ja, würde er es nicht wagen, ja, ja, halt sich so ernst zu nehmen. Also er ist eigentlich erst schlimm, wenn er sich ernst nimmt.
Ja.
Und diesen Anspruch meldet der Jazz an. Jazz auch in seiner raffinierten Form oder in seinen raffiniertesten Formen gehört der leichten Musik an. Ja. Nur die Unsitte, aus allem und jedem eine hochtrabende Weltanschauung zu machen, vernebelt das in Deutschland und installiert ihn als heilig-unheiliges Gut dessen, was gegen die musikalische Norm zu rebellieren wähnt.
Ja.
Innerhalb der leichten Musik hat der Jazz fraglos seine Meriten.
Oho, oho. Danke, ja, Adorno.
Sehr gut. Er hat gegenüber der Idiotie der von der Oper nach Johann Strauss abgeleiteten leichten Musik technische Festigkeit, Geistesgegenwart, die sonst von der leichtmütig abgebauten Konzentration auch klangliches und rhythmisches Differenziervermögen geschult. Ja. Das Klima des Jazz hat Teenager von dem sentimentalen Muff der Gebrauchsmusik ihrer Eltern befreit. So, da steckt, das fand ich interessant, was er hier zu Johann Strauss sagt.
Ja.
Weil er dann auf einmal doch, weil ich hatte, glaube ich, öfter mal schon in diesem Podcast gesagt, ja, erklär mir doch mal die den Unterschied, also warum ist in der Schöpfungshöhe, ja, weil, als wir über Hochkultur geredet haben, ja, und ich meinte so, ja, das beste Beispiel, wer erklärt mir denn diesen Unterschied in der Schöpfungshöhe zwischen Johann Strauss und John Coltrane? Also warum ist das eine richtig geil und das andere halt nur leichte Musik? Und das scheint ja, das erkennt er ja an. Also er meint so, ja, also besser als Johann Strauss ist es schon.
Ja, also
ich das find, will die GEMA ja nicht anerkennen.
Ich verstehe den Take, ich finde jetzt nicht so hot, weil das natürlich auch bei Äpfel und Birnen.
Ja.
Das sagt er auch an anderer Stelle. Er sagt auch, glaube ich, das letzte Mal, dass irgendwie so unterhaltende Musik und Kunstfertigkeit so richtig gut zusammen funktioniert hat, das war bei der Zauberflöte von Mozart, sagt er, glaube ich, an anderer Stelle.
Ja.
Also, das heißt, für ihn ist auch alles, was so Oper, Operette ist, ganz grässlich. Er zieht ja auch hier über die Fledermaus und
ja, solche Sachen.
Ja, ja.
Ja, ja, und Johann Strauss ist dann sicher scheußlich, wie Tschaikowski.
Genau.
Genau.
Aber das ist ja aber ganz interessant, diese Props, die der Jazz kriegt, also zumindest jetzt aus seiner Perspektive, jemand, der 1903 geboren ist. Genau, wenn es nämlich den Jazz nicht gegeben hätte, dann würde die Jugend immer noch Operette hören müssen.
Ja, genau.
Das wäre ja.
Und das, genau, das, so viel geiler wäre das auch nicht. Das gesteht da
immerhin,
Jazz zu.
Genau, danke. Immerhin.
Zu kritisieren ist der Jazz erst, wenn die zeitlose Mode von Interessenten organisiert und multipliziert sich als modern, womöglich als Avantgarde verkennt.
Oh, ja, sagt er es wieder, den Tag bringt er immer und immer wieder.
Nach wie vor bleibt der Jazz das, als was einer seiner zuverlässigsten amerikanischen Kenner, Winthrop Sargent, ihn vor etwa 30 Jahren einmal charakterisierte. Eine Get-Together-Art for regular fellows. Eine sportlich-akustische Veranstaltung, um Normalbürger zusammenzubringen.
Ja. Ja, gut.
Sicherlich steckt im Jazz das Potenzial eines musikalischen Ausbruchs aus der Kultur für diejenigen, die zu dieser nicht zugelassen waren. Das ist interessant, dass er es immerhin jetzt auch mal anerkennt. Auch das.
Ja.
So, da gibt es so einen Freiheitsdrang in der Musik irgendwie, die da zum Ausdruck kommt und so. Das ist ja, also es ist nicht gänzlich an ihm vorbeigelaufen.
Ja.
Es ist was Persönliches mit ihm und dem Jazz.
Es ist was Persönliches. Ja. Ich will da gar nicht so, also ich habe das Gefühl, wir kommen auch jetzt so wahnsinnig butthurt rüber, wenn wir jetzt uns da so wahnsinnig dran abarbeiten.
Tun wir ja nicht. Wir geben ihm ja Props.
Ja, 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 genau. Es ist so ein bisschen, ich verstehe, also es ist natürlich eine andere Zeit.
Ja.
Er blickt auf den Jazz von 1962 und er hat natürlich auch nicht mehr mitbekommen, dass der Jazz heute wirklich, wie du es vorhin sagtest, eigentlich Musik für alte Leute ist und Nerds, die dann Jazz studieren. Heute würde er aber vielleicht auch das anders sehen oder sich ein anderes Lieblingsopfer suchen. Nur, was ja tatsächlich interessant ist, ist ja mal rauszustellen, dass der Jazzer sich teilweise vielleicht auch für flippiger und komplizierter hält, als es Die Musik ist, ja, das genau. finde ich legitim, das mal anzulassen.
Ja, ja, den Gedanken darf man zulassen. Also wenn er zum Beispiel auch sagt, das wäre ja alles vorprobiert. Ja. Also die Improvisation hat für ihn keinen wirklichen Wert, weil er das Gefühl hat, ja, die haben das alles vorprobiert, was in gewisser Weise ja auch stimmen mag.
Ja, natürlich genau. Stimmt das.
Also, ja.
Man übt ja seine Licks.
Man übt ja seine Licks, genau. Das ist die absolute, die Lick- und Repertoire-Debatte.
Ja.
Ja, ja, das ist ja schon irgendwie etwas, was man auch sich eingestehen muss. Ja,
und ich will jetzt auch nicht so tun, als sei ein Charlie Parker-Solo so komplex wie eine Beethoven-Symphonie. Also, nein, natürlich nicht. So, das sind wahrscheinlich beides auf ihre Art musikalische Genies und so, aber man muss das auch nicht immer alles so gegeneinander stellen. Ich kann auch neidlos anerkennen, dass irgendwie ein komplexes Orchesterwerk vielleicht krasser ist als jetzt irgendwie ein flippiges Hardbop-Solo. Also, ja. Oder ich habe es auch wieder. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich daran abarbeiten, dass das ja irgendwie gleichwertig
ist. Das haben wir in anderen Folgen
zu Genüge schon gemacht. Bei der GEMA, haben wir schon zumindest.
Ja. Genau, scrollt einfach nach unten.
Ja, genau.
Mir ist Podcast-App, da machen wir das.
Genau, mir ist das alles zu blöd, aber ja, es gab bei Gelegenheit hier in diesem Format solche Impulse.
Ja.
Aber gut,
ist der Jazzhörer. Also, es wäre ja alles in Ordnung, wenn der Jazz eingestehen würde, dass er einfach der Massenkultur zugehörig ist, dann hätte wahrscheinlich Adorno ihn auch nicht so auf dem Kieker.
Genau. Ja. Weil jetzt kommen wir nämlich zu genau dieser, zur größten Hörergruppe. Genau. Oder? Sind wir jetzt beim fünften oder sechsten Typus angekommen? Ich glaube, beim siebten schon.
Ja, wir haben jetzt schon den siebten.
Das ist jetzt der Unterhaltungshörer, ne?
Der Musik als Unterhaltungstypus.
Oh, ja. Wow, 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 wow.
Ja, das ist ein interessanter Typ.
Ja.
Adorno ist sich erstmal gar nicht so richtig sicher, ob die Industrie ihn schafft oder auf ihn reagiert.
Ah, sehr interessant. Henne-Ei.
Henne-Ei, ja.
Ja, aber kannst du uns da mal so kurz textlich, hast du da ein Zitat, wo du uns mal so kurz ein bisschen reinführen kannst?
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Ja. Hat mich wirklich stark berührt und ich muss auch sagen, teilweise muss ich dran denken, kriege ich wahnsinnig schlechte Laune, weil ich denke, was krass, wie recht er hat.
Ja.
Die Struktur dieser Art des Hörens ähnelt der des Rauchens. Sie wird eher durch Unbehagen beim Abschalten des Radioapparats definiert als durch den, sei es auch noch so bescheidenen Lustgewinn, solange er läuft. Also das ist ja ein Phänomen, was man heute, was jeder beobachten kann, wenn er Instagram aufmacht.
Das ist immer Hauptsache es flimmert, hat meine Mutter früher immer gesagt, wenn ich vom Fernseher
saß. Ja, und dass du halt erst ab dem Zeitpunkt, wo du es Unbehagen beim Abschalten des Radio, sie wird eher durch das Unbehagen beim Abschalten des Radioapparats definiert, als durch das, sei es auch noch so bescheidenen Lustgewinn, solange er läuft. Also warum hängen wir denn die ganze Zeit auf diesem...
Genau.
Wir fühlen uns ja nicht wirklich gut, aber immer noch besser als Einsamkeit.
Und es ist aber auch so ein bisschen das kennen wir auch noch so ein bisschen aus unserer Kindheit, weil wir noch so ein bisschen zu Beginn der Digitalzeit auf die Welt kamen, ne?
Ja.
Dass auch ja dann teilweise immer das Radio läuft.
Ja.
Oder der Fernseher.
Oder der Fernseher, ja.
Genau. Das ist natürlich was Adorno auch erst zu Lebzeiten kennengelernt hat. Also man muss ja sich vor Augen halten, in Deutschland, wer das Radio als Massenmedium wirklich etabliert hat, wer war's? Die Nazis.
Ja.
Mit dem Volksempfänger.
Genau.
Ich weiß nicht, in den USA sicherlich ähnliche Zeit. Das war was Neues. Das ist quasi immer dudelt. Genau, heute ist es Instagram, heute ist es der Endlos-Shuffle-Modus bei Spotify.
Ja.
Der kommerzielle Hörer, ne? Die größte Gruppe.
Pass auf, das berieseln lassen, das benennt er auch genau so. Ja. Der Umfang der Gruppe derjenigen, die, wie man es oft genannt hat, von Radiomusik sich berieseln lassen, ohne recht zu hören, ist unbekannt. Von ihm her aber fällt ein Licht auf den Gesamtbereich. Der Vergleich mit Süchtigen drängt sich auf. Süchtiges Verhalten hat generell seine soziale Komponente als eine der möglichen Reaktionen auf die Atomisierung, die, wie Soziologen bemerkt haben, mit der Verdichtung des gesellschaftlichen Netzes zusammengeht. Also, da steht in meinen Augen, wenn ich das richtig gelesen habe, steht da drin, das System und die Gesellschaft drängt uns in Sucht und Einsamkeit, oder?
Also,
mit diesen kulturellen Inhalten oder beziehungsweise mit der Technologie, die damit einhergeht. Und
so. Also, ich möchte jetzt nicht Gefahr laufen, so Stockholm-Syndrom-mäßig dem Adorno voll zu folgen. Ich möchte einmal so ein bisschen die Gretchenfrage stellen. Was ist denn so schlimm an berieseln lassen?
Da finden wir bestimmt Antworten bei Adorno. Also ich kann es dir auch so sagen.
Ja, ja, im Prinzip.
Was er daran schlimm findet, das hatten wir eingangs schon.
Genau.
Er möchte den Perspektivwechsel.
Nein, er möchte das. Aber nee, was ich mich nur, also wenn ich das jetzt heute höre, so ein Text, der ja mittlerweile 63 Jahre mindestens alt ist, da würde ich ja sagen, also bei der heutigen Konfrontation mit digitalen Medien, also Social Media,
ja,
diese ganzen Endlos-Algorithmen, diese, also wirklich, man spricht ja, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber man spricht ja immer davon, dass so Social Media und Online-Werbung und so, dass das alles haarklein drauf zugeschnitten ist, dich bei der Stange zu halten. Da muss ich ja sagen, das, was mit dem Adorno da konfrontiert ist, mit Leuten, wo immer das Radio läuft, das kommt mir heute harmlos vor.
Ja, natürlich.
Aber ich finde es ja nur interessant, dass er das darin erkennt.
Ja, vielleicht ist das das Visionäre.
Ja, das meine ich ja.
Das, ja, genau.
Was wir darin erkennen, ist ja, dass er das offensichtlich schon im System erkannt hat. Das ist systemimmanent.
Genau,
also die Keimzelle.
Ja, ja, genau.
Also. Der Süchtige findet mit der Situation des sozialen Drucks ebenso wie mit der seiner Einsamkeit sich ab, indem er diese gewissermaßen als eine Realität eigenen Wesens ausstaffiert. Aus dem "Lasst mir meine Ruhe" macht er etwas wie einen illusionären Privatbereich, in dem er glaubt, er selbst sein zu können. Ich finde das so krass. Ich finde das echt, das läuft mir kalt den Rücken runter, weil ich denke, das ist doch genau das, worüber wir uns immer aufregen.
Ja.
Also digitale Musikproduktion, Social Media und so. Das ist doch alles da drin. Das ist doch echt der absolute Wahnsinn. So, also diese Behauptung der individuellen Ausdrucksmöglichkeiten, also das ist ist ja wirklich ganz, ganz großartig ausgedrückt und wirklich visionär. 100 Punkte an Adorno an dieser Stelle.
Ja, also mir kommt es sehr prätentiös vor, mich wirklich jetzt irgendwie so über Leute abzulästern, wo die ganze Zeit Musik läuft.
Genau, aber wenn wir das halt übertragen als so eine Kritik an der Art digitaler Berieselung, mit der wir heute konfrontiert sind, nämlich Social Media, Online-Werbung, Streaming-Service, YouTube, dann kann man da gut dran anschließen,
an auf das, jeden
was
Fall
er da schreibt. Ja. Also auch dieses Sucht-Ding, ich meine, wer kennt es nicht? Also absolut, es ist natürlich auch unangenehm zuzugeben. Aber wer hat nicht irgendwie mal sein Telefon in die Hand genommen und dann nach einer halben Stunde gemerkt,
Instagram auf,
dass er da irgendwie gerade eine halbe Stunde lang den Daumen in eine Richtung gewischt hat?
Ja.
Das ist ja tatsächlich so.
Ja, da müssen wir uns auch von lösen.
Ja,
also wirklich, das ist wirklich an der Zeit. Liebe Grüße auch an mein Team. Es wird soweit kommen. Ich mache hier schon mal die Ansage. Es kann nicht sein, dass ich dazu gezwungen werde von der Kulturindustrie. Eigentlich mich die ganze Zeit mit diesem Scheiß auseinanderzusetzen, das mich irgendwie einsam und dumm macht.
Ja, aber da mal jetzt mal...
Und vor allem wahnsinnig schlechte Laune macht.
Aber liebe Impros, jetzt also beim Herrn Lambert, da kippt es ja dann, du hast ja dieses Talent dann aus dem Schmerz dann in so eine Manie zu kippen, weil wenn man jetzt in den letzten Wochen deinem Instagram-Account gefolgt ist, da ballerte die Content-Flag ja am laufenden Meter.
Ja, ich war dazu gezwungen, weil ich Konzerte ankündigen wollte. Lambert and Friends, könnt ihr Tickets kaufen jetzt. Ja, ich weiß nicht, der Umgang mit Instagram ist mittlerweile so schambehaftet, sowohl der aktive als auch der passive. Ja. Aber trotzdem, es ist ja wirklich absurd, wenn wir jetzt mal kurz darüber reden, dass halt dir eigentlich keine andere Möglichkeit gegeben wird. So, willst du Klavier spielen? Ja, kannst du gerne machen. Aber dann musst du deine Promo auf Social Media selbst übernehmen. Obwohl, da kannst du noch so einen guten Vertrag haben bei was weiß ich welchem Label. So, das ist das, was von dir erwartet wird. Ja, und wenn du es nicht machst, und dann kannst du eventuell kein Klavier spielen. Dann bist du nämlich auch am Ende selber schuld. So, obwohl du vielleicht mit Partnern zusammengearbeitet hast, man kann es dir am Ende wieder vorwerfen. So, es reduziert einen so auf dein individuelles Fehlverhalten.
Ja,
es aber ist auch eine das unglaubliche Frechheit.
Aber auch das gab es ja selbst bei vor 10 Jahren auf Facebook schon.
Ja.
Es ist ja alles nicht skalierbar. In Wirklichkeit steht ja immer nur die Drohung im Raum, du könntest nicht genug gemacht haben.
Ja.
Aber so richtig skalierbar, wie viel Social-Media-Aktivität was genau bringt an Ticket verkaufen oder so, das kann ja keiner für dich messen. Kann ja keiner sagen, ah toll, du hast jetzt 2 Wochen jeden Tag gepostet, jetzt hast du alles getan für einen Vorverkauf.
Also da bin ich gerade in der Recherche.
Ja.
Ich habe da jemanden an der Hand, der meinte, es ginge schon.
Ich will es nicht wissen, aber du kannst es ja mal vielleicht...
Ich werde da nochmal in die...
Ja, genau, du kannst das ja irgendwann mal aufarbeiten.
Ja.
Genau, aber ja, wir waren aber quasi bei dieser Versklavung.
Aber natürlich möchte ich trotzdem diesen Podcast dafür nutzen, weil das ist eine viel schönere Art und Weise, ein viel schöneres Medium, darauf hinzuweisen, dass wir ein tolles Konzert im Februar spielen werden. 2, ein Berlin und Hamburg. Berlin geht gut los schon im Vorverkauf, ich sag's dir gleich.
Ja, aber guck mal, wie du jetzt... Du hast auch das Gefühl, dein Wert ist höher, weil du mehr Karten verkauft hast.
So ist
es. Du bist ja völlig von der Kulturindustrie, die hat dich quasi in der Zange.
Absolut.
Das aber du kannst auch liebenswert sein mit einem schlechten Vorverkauf.
Aber es gibt kein richtiges Leben im falschen
Film. Richtig.
Ja. Deswegen muss ich mich überhaupt
gar nichts schämen.
Du lebst im Widerspruch.
Ja, ja. Okay, verstehe.
Ja, absolut. Okay. Wie ist jedoch die Beziehungslosigkeit des extremen Unterhaltungshörers zur Sache erwarten lässt, bleibt sein Innenbereich selber ganz leer, abstrakt und unbestimmt.
Wo diese Haltung sich radikalisiert, wo künstliche Paradiese sich bilden wie für den Haschischraucher, werden mächtige Tabus verletzt. Die Tendenz zum Süchtigen indessen ist in gesellschaftlichen Verfassungen eingeboren und nicht einfach zu unterdrücken.
Ja.
Sie heftet sich an die ohnehin affektiv besetzte Technologie. Guck mal, das steht da. Affektiv besetzte Technologie. Was ist denn das? Hast du schon wieder ein Handy in der Hand da? Nee, hast du gerade nicht. Ich dachte gerade, du hättest so eine affektiv besetzte Technologie in der Hand.
Das liegt aber am Kabel. Das liegt gerade auf, damit sich dann wieder affektiv daran kann.
Handy, Streaming, Spotify steht da bei mir im Handy.
Also Klammer. Wir müssen so ein bisschen bei Adorno aufpassen. Auch jeder andere Hörertyp kann natürlich in so ein Suchtverhalten fallen oder sowas. Er verbindet das natürlich auch immer mit minderwertiger Musik. Also mit Schlager, mit Schrott, mit Musik, die halt nicht emanzipativ ist oder wie er das sagen würde, progressiv, woran nicht man nicht irgendwie wächst oder sowas, sondern halt an so Kommerzschrott.
Ja.
Er ist eigentlich so, er ist der Proto-Kommerzkritiker, ne?
Ja.
Also da muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen, weil also diese Muster zu erkennen, richtig, aber das sagt jetzt erstmal noch gar nicht so viel über den Inhalt. Könnte mich ja auch theoretisch die ganze Zeit mit irgendeiner.
Also was meinst du mit Inhalt? Es geht ja die Art und erstmal geht es um den Hörer zu beschreiben. Also was willst du dann hinhalten, wenn der eigentlich keine hat? Es geht um seine Passivität.
Ja, ja. Also er schreibt ja auch immer die ganze Zeit über diese Schlagermusik und wie schrottig die ist und so. Also im Zusammenhang mit dem Unterhaltungstypus.
Ja.
Genau. Ja, aber du hast völlig recht, es geht jetzt hier in erster Linie erstmal ums Konsumverhalten.
Ja. Schwer fällt es, den Unterhaltungshörer einer bestimmten sozialen Gruppe zuzuordnen. Die eigentliche Bildungsschicht wird in Deutschland zumindest der eigenen Ideologie nach von ihm sich distanzieren, ohne dass bewiesen wäre, dass die Mehrheit ihrer Angehörigen tatsächlich so viel anders wird. Also, wer will sich schon als solcher bezeichnen?
Oder? Nee,
also,
genau, klar.
Das ist ja so ein bisschen, wer will sich im Land der Bierfeste schon als Süchtigen bezeichnen? Ja. Also, in Amerika fehlen derlei Hemmungen, auch in Europa werden sie sich lockern. Fand ich interessant. Also, das ist ja so vielleicht so, ist so ein Begriff wie Redneck vielleicht damit, das etwas, was also, weißt du, dass man sich dann vielleicht eher damit identifiziert, was irgendwann mal ein Schimpfwort war. Das gibt's ja auch für andere Begriffe.
Ja.
So eine Art Reclaiming, was man vielleicht jetzt deutlich, also in Deutschland ja viel später so im Rap auch irgendwann mitbekommt. Also, das halt so.
Naja, der Popper oder sowas in den 80er Jahren. Oder die Disco-Fans.
Und das wird dann alles irgendwann reclaimed.
Ich glaube, er meint damit eher, dass man jetzt in den USA keine Hemmung hat, zu sagen, ich bin halt Country-Fan, ich bin halt Unterhaltungsmusikhörer.
Ah, ja, okay.
So verstehe ich das. Und in Deutschland ist man da vielleicht noch so ein bisschen vorsichtig. Da ist Schlager-Fan erstmal in den 60ern vielleicht noch ein schmutziges Wort.
Und eigentlich sehen sich alle so ein bisschen als kulturaffin.
Ja, eher vielleicht oder so. Ah. Und später ist man dann halt, Popper und geht in die Disco.
So können etwa Jugendliche außerhalb des Jazzkults an den Schlager sich delektieren, ländliche Bevölkerungsteile an der Volksmusik, mit der man sie überflutet. Das amerikanische Radio Research ist auf den gespenstischen Sachverhalt gestoßen, dass die von der Kulturindustrie hergestellte synthetische Cowboy- und Hillbilly-Musik besonders beliebt ist in Gegenden, wo wirklich noch Cowboys und Hillbillys wohnen.
Aha. Das ist schön, dass du jetzt den Satz nochmal vorgelesen hast. Da sagt er ja aber auch im Prinzip, und das stimmt ja auch, die Country-Musik ist ja nicht eine Musik, die entstanden ist aus der Zeit der Frontier oder so, wo wirklich noch die Tracks über die Prärie geschickt wurden, sondern die Country-Musik ist eigentlich
ein Markt dafür.
Ja, in der 30er, 40er, meinetwegen auch ab den 20ern. Ja, genau, wo auch vor allen Dingen viel mit diesen Cowboy-Klischees gespielt wurde.
Genau.
Natürlich, aber in der ländlichen Bevölkerung ist das dann anschlussfähig. Das ist so ein bisschen, bei uns gibt es das ja auch mal, Andreas Gabalier hört man wahrscheinlich eher im alpinen Raum.
Ja.
Und ja.
Obwohl man vielleicht nie so jemanden.
Genau, aber Hans Albers ist in Hamburg natürlich beliebt.
Ja. Also der Markt macht den Hörer.
Genau.
Und dadurch dann der Hörer auch wieder den Markt. Aber so dieses,
genau das,
dieses Verhältnis, damit stiegen wir ja irgendwie ein.
Genau, das finde ich gut, da nochmal hin zurückzukommen, weil natürlich Musik auch so ein Zeitgeistphänomen ist.
Ja.
Dass so soziale Verortung und so, dass man da auch gut auf so Bedürfnisse einsteigen kann und sagen kann, hier für unser urbanes Klientel haben wir eine bestimmte Art von Rap oder und für die Landleute haben wir Volksmusik, genau, oder. Sowas beschreibt er ja, dass quasi der Markt dockt immer da an und schafft dann eine Musik für diese Leute.
Genau. Ja, damit bin ich am Ende mit dem.
Ja, gerne.
Das ist der letzte Typus ist der Gleichgültige, dem widmet er nicht viel. Nee. Nicht viel Erklärung. Wahrscheinlich schwierige Kindheit und brutalen Vater.
Ja, interessant, dass daran merkt man übrigens auch, was ich eingangs sagte, so diesen, diesen Einschlag der Psychoanalyse, ne? Ja. Also der, dieses Freudianische, das dann, also so, das ist ja auch in der, also jetzt in 60ern nicht mehr wahrscheinlich, aber in, also in dieser Generation von Adorno, da geht das ja überhaupt erst los, dass man überhaupt mal so nachdenkt, oh, da könnte irgendwas an der Familie liegen oder sowas, ne? Ja, das ist ja, das ist ja neu, relativ.
Ja.
Genau, und da spekuliert er natürlich auch viel.
Und auf der, ja, wahrscheinlich arm, meint er. Wahrscheinlich ist der Typ arm.
Aber ich finde das interessant, weil das ist ja eigentlich das, das Tolle an Musik, ist, man trifft ja kaum einen Menschen, der sich nicht für Musik interessiert.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich kenne diesen Typ, ja, der Gleichgültige, eigentlich nicht. Ich hatte in meinem Freundeskreis eine Person in der Schule, die meinte, ich mag keine Musik, ich mag keine Musik. Ich mochte nur Comedian Harmonie.
Ach so, dann immerhin doch. Ja, ja, aber das ist ja interessant, ja. Okay.
Ja.
Ja, den gibt es also auch, den Nichthörer. Aber gut, also
ein Nichthörer, ja.
Kommentiert mal drunter, wenn ihr der Typ 8 seid. Das fände ich nämlich gut, wenn Leute diesen Podcast hören.
Aber gar keinen Bock auf Musik haben. Na, das wäre in dieser Folge tatsächlich vielleicht ganz gut, weil wir ja wirklich hier auch überhaupt keine Musik gespielt haben.
Nee,
wir
genau.
Kein einziges Mal aufs Klavier gegriffen.
Ja, okay, da war's. Sehr gut, ja.
Ja, ja. Ich habe mich da auch gefragt, weil er halt dann dieses Arm nochmal so herauskehrt, ob er der nicht vielleicht so ein Bildungsprivileg da erkennt. Dass halt sozusagen das Interesse an Musik ist gekoppelt an so Bildung.
Zugang vielleicht auch?
Ja, ein Zugang.
Ja, ja, aber das, ja.
In so einem sozialen.
Also ich glaube, wirst du heutzutage nicht finden. Man wird niemanden finden, der keinen Kontakt zu Musik hat.
Ja. Genau, das war's. Nach dem Rant entschuldigt sich Adorno erstmal bei jedem, der sich angesprochen gefühlt hat. Das fand ich ganz süß.
Ja.
Da es aber ein richtiges Bewusstsein in einer falschen Welt ja eh nicht gibt, ist niemandem etwas vorzuwerfen.
Ja.
Die hohe und tiefe Kunst, das ist der originale Wortlaut, nicht adäquat einordnen können.
Ja.
Man muss natürlich sagen, ja, genau, dass dieses hohe und tiefe Kunst, also das ist etwas, das werde ich jetzt nicht nochmal aufmachen, aber das ist halt so ein Grundgerüst, um überhaupt diese ganzen Beschreibungen machen zu können.
Ja.
Also das funktioniert nicht ohne. Also die Einordnung von guter und schlechter Kultur, da machen wir vielleicht nochmal eine andere Folge drüber, was Adorno dazu denkt. Aber genau, eigentlich basiert das auch so ein bisschen darauf, dass wir überhaupt irgendwie diese Einordnung machen können. So.
Genau, also als Fazit kann man, finde ich, wirklich sagen, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ich finde, man sieht aber ganz gut, dass jemand relativ früh eigentlich über so Sachen nachdenkt und die beschreibt, auch wenn wir das heute vielleicht, wir finden das natürlich wahnsinnig, alles wahnsinnig elitär und auch irgendwie gemein und so.
Ja.
Und auch gnadenlos und pauschalisierend. Aber das ist eigentlich, ja, heute ist ja sowas wie so Pop-Studies oder sowas. Also
ja.
Martin Büsser, Jens Balser, das sind ja so deutsche Pop-Analytiker oder so Pop-Studies-Typen, die wir gut finden. Was Adorno macht, ist eigentlich damit überhaupt mal anfangen. Nämlich nicht, der sieht dann Musikwissenschaft nicht so, hier bei Mozart gibt's den Akkord, sondern der beschäftigt sich halt wirklich mit Musiksoziologie. Also welche Rolle, welche Funktion hat Musik in der Gesellschaft? Und das ist schon was Neues.
Ja, das stimmt.
Also das wollte ich nochmal sagen, deswegen ist das auch, glaube ich, spannend, sich damit zu beschäftigen. Im nächsten Kapitel, da gibt es sogar so einen Absatz, der so die AI vorausnimmt. Also das können wir auch alles mal wann anders machen irgendwann, aber nur, dass ihr mal so einen Eindruck hattet.
Genau. Und ich würde da trotzdem noch mal drauf Bezug nehmen, weil wir das ja eigentlich das Reden über Musik hier auch kultivieren.
Ja.
Und das ist etwas, was eigentlich Adorno auch nicht gefällt.
Nee.
Das würde ja sowas Unkontrollierbares suggerieren. Das Reden über Musik scheint dem Kritiker wichtiger als die Musik selbst. Ne, das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir hier jetzt auch gemacht haben und versuchen auszudrücken, dass wir eigentlich klug sind und so viel wissen über Musik und deswegen eigentlich der Musik nichts Gutes tun damit. Eigentlichen Funktion von Musik kann man so nicht näher kommen, da man ja schon zugegeben hat, dass man sie nicht versteht, indem man, Wortlaut, ihr ein mystisches, unkontrollierbares Eigenleben zuschreibt.
Ja.
Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns und entschuldigen uns genau dafür, dass wir nichts anderes getan haben in den letzten 2 Stunden.
Genau. Es gibt noch die Chance, ich glaube, Freitag kommt das neue Album von Die Höchste Eisenbahn raus.
Ah.
Ihr könnt das quasi jetzt kaufen und streamen. Das ist dann, glaube ich, für die Charts wichtig, ne? Also kleiner Service-Hinweis.
Ah ja, die Charts, ja, die sind auch sehr wichtig. Da haben wir auch mal ein eigenes Kapitel von Adorno.
Die Hitparade, genau.
Hitparade.
Also das kann man jetzt noch machen. Und ansonsten würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, Ja.
Alles klar. Okay. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, bye.